Radio 1. Sanft und sorgfältig. Mit Olli Schulz und Jan Böhmermann.
Hier ist Sanft und sorgfältig, die Kultursendung Deutschlands.
Wir sind wieder zurück. Herzlich willkommen zurück aus der Sommerpause, muss man für heute für alle sagen, die uns nicht letzte Woche über Radio 1 gehört haben. Da starten wir traditionell jetzt schon zum dritten Mal in 3 Jahren nacheinander. Ja. Die Sanft- und Sorgfältig-Saison. Heute sind wir wieder zurück in allen Sendern, also bei Bremen 4, bei Enjoy, bei UFM, bei Das Ding, bei Puls, bei, natürlich bei Radio 1. Natürlich. Wir sind wieder da, sanft und sorgfältig. Mit Olli Schulz.
Und Jan Böhmermann. Jan, du, ich bin immer noch so geschafft von unserem Auftritt letzte Woche auf der Freibühne da.
Wahnsinn. Das waren ganz schön viele Leute waren da, ne?
Ja, und es war so heiß und ich war noch so abgekämpft von der Tour und dann muss man gleich performen. Dann hat man auch diesen Druck, dass man irgendwie denkt, man muss abliefern gleich, weil man kommt aus der Sommerpause und man fühlt sich komplett, man fühlt sich einfach nur gehetzt.
Ja, aber man muss einfach als Entertainer musst du konsequent sein. Entweder du machst es oder du machst es nicht. Und damit sind wir auch schon beim Thema, mit dem wir starten wollen in die neue Saison, sanft und sorgfältig. Das Thema heute lautet Konsequenzen.
Darf ich das Wort auch nochmal sagen, weil ich kann wegen meinem Lispelfehler, klingt das dann so komisch, dann freundlich.
Mal, da regen sich viele.
Ja, regen sich gleich wieder. Konsequenzen.
Konsequenzen. Ist kein Wort für dich, eine Konsequenz. Ist kein Wort für dich.
Konsequenz ist kein Wort für mich, aber ist auch in meinem Lebensstil. Also ich habe die Konsequenzen nie getragen für mein Schaffen bis jetzt. Das kommt alles noch.
Weil du das Wort nicht so gerne aussprichst.
Ne? Weil ich das Wort nicht kenne, weil ich diesen Ausdruck nicht kenne, weil das auch nicht mein Ding ist, Konsequenzen. Es ist aber so, dass man tatsächlich heutzutage für alles, was man macht, in seinem Leben die Konsequenzen trägt. Viel mehr noch als früher. Früher konnte man viel mehr im Deckmantel der Anonymität leben, Jan.
Ja, meinst du wirklich, dass es so ist? Ich sehe Konsequenzen, also das Thema heute ein bisschen aus einer anderen Richtung, weil ich bin ein totaler Diplomat. Ich bin ein defensiver, ein passiver Typ. Allüren sind ein Fremdwort für mich. Aber manchmal ist es so, dass
das würde ich so nicht unterschreiben, ganz ehrlich, mit den Allüren.
Wieso denn nicht?
Ja, ich kann mich
Was hab ich für Allüren? Was meinst du?
Ich kann mich
was
an Reisekostenabrechnung bei Radio 1 erinnern, als du für irgendwelche Treffen eingeflogen wurdest und dann natürlich erster Klasse Lufthansa mit dem Superjet geflogen bist für 500 Euro.
Nee.
Die regen sich hier immer noch
erste
auf.
Erste Klasse, nee. Ich sag, wenn Radio 1 mich schon
einfliegt. Du wolltest neben Schäuble sitzen da und dann irgendwie mit dem warmen Essen irgendwie serviert.
Genau, in den 40 Minuten zwischen Köln und Berlin. Nee, wenn ich nach Berlin komme, möchte ich nicht vom RBB irgendwie im Estrell abgeladen werden mit so einem Mülllaster. In diesem riesigen Hotel, wo dann immer unten irgendwelche ostdeutschen Touristen aus der sächsischen Schweiz ankommen und so irgendwelche Doppelgänger-Shows angucken oder irgendwelche Musicals, aber kopierte Musicals von Musicals, die im Original schon schlecht sind. Ich möchte in einem Hotel, ich habe doch letzte Woche erzählt von diesem Hotel, wo Sperma an der Wand war. In solchen Hotels möchte ich gerne untergebracht werden, wo man was erzählen kann. Ich war nach dem Parkfest bei Radio 1, kann man ruhig sagen, Estrell ist ein tolles Hotel, ein super Haus und so gut organisiert, aber es hat so ein kleines bisschen was von, Ferienhaus.
Estrell in Neukölln?
Ja, dieses riesen, mega Riesending.
Das ist genau für die ganzen Touris, die herkommen, weil sie sich Musical angucken wollen. Und damit der Veranstalter, also den Leuten das Gefühl gibt, Berlin ist eine sichere Stadt, bringt er sie nach Neukölln, ins Estrell Hotel. Dort leben die dann so abgeschottet in so einem Areal. Ich habe da um die Ecke nämlich mal gewohnt. Und werden dann nur mit dem Reisebus zum Musical gebracht und wieder zurück, damit sie gar nicht erst irgendwie Neukölln, Kreuzberg. Es ist wirklich so. Das ist für Leute, weil da gibt es alles. Da gibt es einen Friseur und so. Ich kenne das Hotel, da ist nämlich auch eine Sexstation. Da muss ich immer meine Cabrios ab.
Eine Sexstation. Da ist Ollis Sexstation. Hallo, ich bin der Olli. Ich möchte gerade einmal Sex.
Meinst du eigentlich, dass man sich über alle Konsequenzen bewusst sein sollte und sich auch mal aufregen sollte?
Nee, ich reg mich selten auf. Also wirklich richtig selten, richtig. Aber manchmal, wenn, dann können Mitarbeiter von dieser Sendung, also vor allen Dingen Jürgen König, hat schon komischerweise mit Jürgen König habe ich mich. Einer der wenigen Menschen, mit dem ich mich oft gestritten habe schon, was mir auch total leid tut, weil wir einfach oft aneinander geraten, nicht oft, aber so zweimal.
Aber hast du einmal schon so reflektiert mal und überlegt, ob es auch ein bisschen an dir liegen könnte, an deinen
Forderungen? Ja, jedes Mal. Und das ist das Problem. Nein, ich glaube, das Ding ist, mein Problem ist, habe ich jetzt festgestellt, in den letzten 2 Wochen, ich ziehe einfach keine Konsequenzen. Ich lasse Leute einfach immer Scheiße bauen und quasi Fehler machen und mich über den Tisch ziehen und bin aber nicht konsequent genug zu sagen, ey, ihr Arschlöcher, lasst mich in Ruhe. Und das ist jetzt Schluss, jetzt reicht es mir. Ich muss mir diesen Ärger einfach nicht mehr, ich will das nicht mehr. Ich kann dir mal ein Beispiel nennen aus meiner Arbeitswelt, also aus meinem Nebenjob. Ich habe eine Fernsehsendung. Ja. Und du musst wahnsinnig viel mit Gästen und mit irgendwelchen, und am schlimmsten sind, ganz ehrlich, Olli, deine Branche, Musiker sind die aller schlimmsten.
Stimme ich dir voll zu.
Musiker, das sind, weißt du, das sind Leute, die machen alle 3 Jahre ein Album und denken, das ist Kunst, wenn man quasi 3 Jahre lang da braucht, um 60 Minuten Musik abzuliefern. 3 Jahre. Und was macht man in der Zwischenzeit? Das Geld, was man kann man Geld ausgeben, wenn man erfolgreich ist. Ansonsten lebt man halt so vor sich hin. Und diese, weißt du, Fernsehsendung ist jede Woche 30 Minuten, das ist einfach ein ganz anderer Takt und du bist halt in der Arbeit drin.
Ja, aber ist das dann eigentlich besser? Wäre es nicht besser, wenn du alle 3 Jahre eine gute Fernsehsendung machen würdest, anstatt jede Woche eine Sendung?
Nee, du musst jetzt noch sagen, anstatt jede Woche so ein mittelmäßiges Scheißzeug.
Nein,
ich habe das schon genau verstanden.
Du bewegst dich auf einem sehr hohen Level im deutschen Fernsehen. Das wollte ich damit gar nicht dir irgendwie unterstellen.
Ja, aber was bedeutet das denn? Sich auf einem hohen Level im deutschen Fernsehen zu, das ist so nach dem Motto, du bist ein Edelnuddel.
Du hast du kannst ja nicht jetzt deine Fernsehsendung mit der Platte von Pink Floyd mit The Wall vergleichen. Oder würdest du sagen, du lieferst jede Woche The Wall ab? Pink Floyd haben halt 3 Jahre gebraucht zwischen Dark Side of the Moon und The Wall, nochmal wieder was Gutes zu machen und haben sich diese Zeit einfach genommen. Und es ist ja nun mal so, dass Fernsehen ja auch so Verbrauchsware ist. Es ist ja ganz gut aber auch, weil dann redet man nicht dauernd darüber, dann wird das wieder, gerät das in Vergessenheit, weil du jede Woche was ablieferst. Weißt du, das ist so eine
Aber weißt du, ich habe eine Frage. Was würdest du machen, wenn du jetzt eine Band einladen würdest in die Sendung und denkst, freust dich drauf und so, erstmal megamäßig kompliziert vorher alles abzuklären, wochenlang hin und her gemailt, es ist alles extrem anstrengend. So, dann machst du deine Sendung, geh da zur Arbeit und mach da mal ein Ding und dann ist die Probe und dann sag mal nochmal Hallo, bevor die Sendung dann wirklich losgeht und dann sagt die Band, ja, den einen Witz, den fand ich nicht lustig und wenn der in der Sendung ist, dann treten wir nicht auf. 10 Minuten vor Sendungsbeginn. Was machst du dann? Was würdest du dann
machen? Hat das einer aus deiner Showband gesagt?
Nein, auf gar keinen Fall eine Showband, ach, um Gottes Willen, nein. Aber nur, das ist jetzt ein hypothetischer Fall. Was würdest du dann machen?
Dann wird, also ich, es kommt auf meine Verfassung an. Es gibt Tage, da würde ich sagen, ja, hau doch ab, dann mache ich heute ohne Gast. Also ich glaube, ich würde das manchmal bringen und dann würde ich natürlich denken, scheiße, jetzt habe ich keinen Gast. Es kommt drauf an, wie sympathisch und wie wohlgesonnen ich dem Gast und er mir ist. Und wenn er einfach nur aus Protest sagt, nö, ich will, dass das hier und so nicht ist, wenn das so ein Schikanegrund ist. Wenn jetzt zum Beispiel Nena kommt und sagt, ich trete nicht auf, hier gibt es kein Mondwasser, dann würde ich sagen, ja, dann ist heute halt ein Problem. Da haben wir ein Problem heute so, ne? Dann, weil wir kriegen heute kein Mondwasser mehr angeliefert, so, ne? Aber wenn das jetzt jemand ist, zum Beispiel, es gibt diese ganz legendäre Geschichte. In den 90er Jahren habe ich gearbeitet als Roadie auf der Trabrennbahn und Aerosmith haben tatsächlich eine halbe Stunde vorm Auftritt zum Catering gesagt, sie hätten jetzt 2 Liter frisch gepressten Kiwisaft, sonst treten sie nicht auf. Und das ist eine wahre Geschichte. Und dann hat wirklich der eine Typ mit 2 Pressmaschinen, einer hat die Kiwis in der Mitte halbiert und der hat dann, das sah aus wie bei Wetten, das so ein Rekordversuch, hat dann mit beiden Händen immer diese Kiwis gepresst und dann, und das ist kein Witz.
Kiwisaft.
Und dann kommt, ja, weil das die meisten Vitamine hat. Und dann jetzt kommt das Legendäre da dran. Dann muss das nochmal gesiebt werden durch ein feines Sieb, weil diese kleinen schwarzen Punkte sollten nicht drin sein, diese Kerne. Das ist kein Witz, das ist eine der legendärsten Geschichten. Genauso wie,
das ist ja geil,
wie Bands, die sich dann irgendwie, sehr witzig, wenn ich ganz kurz ablenken darf, ich habe dieses Jahr auf dem Taubertal-Festival gespielt und da haben The Offspring haben da gespielt. Und das ist ja eine Punkband, die in den 90er Jahren sehr groß war und viele Hits hatten. Und dann, also da passen so 16.000 Leute auf 2 Bühnen, also es ist ein überschaubares, nettes Festival, so liegt so im Grün. Und dann kommen auf einmal hysterisch aus dem Nightliner, aus diesem riesigen Bus, 2 riesige Bodyguards raus und gehen durch den Backstage, gehen zum Veranstalter und sagen, ja, wir müssen jetzt hier hinten so ein bisschen räumen, die Leute müssen alle weg. Und ich saß da gerade auf der anderen Ecke, saß Farin Urlaub, die Kraftklub-Jungs waren da. Und dann kommt da irgendwie die Bodyguards an und reden und sagen, ja, wir müssen jetzt hier Backstage räumen, Offspring wollen aus dem Bus raus und wollen hier essen. Mhm. Und dann leben die wirklich noch in diesem 90er-Jahre-Glauben, als die richtige Superstars, als wenn dich irgendjemand auch nur, also deinen Herzschlag kriegen würde, wenn Offspring da sitzt. Ich würde die nicht mal mehr erkennen, weil die auch inzwischen alle alt sind. Und dann haben die tatsächlich da so einen Radau gemacht und keiner hat sich dann bewegt. Und irgendwann wurde selbst den Bodyguards ein bisschen peinlich. Und dann haben die gesagt, ja komm, ist egal, kommt durch hier mit den Offspring-Jungs und so. Und haben dann davon abgesehen, dass der Backstage geräumt werden musste. Das ist
Was war nochmal der Hit von The Offspring? Smells Like Teen Spirit.
Keep It Separated. You gotta keep them separated. Und weißt
Runaway
du was?
Train?
Nee, das ist Soul Asylum.
Soul
gewesen.
Asylum.
Oder Pretty White Guy for White Fly oder irgendwie Pretty Guy.
Pretty White Guy for a White Fly.
Irgendwie so, ich bin nicht mehr. Weißt du was? Und das hören wir jetzt. Das kann auch Enjoy mal wieder spielen.
Ja, genau. Hier ist die Offspring und You are Pretty Fly for a White Guy.
Herzlich willkommen zurück zu Sanft und Sorgfältig. Wir sind zurück aus der Sommerpause. Yeah.
Montag, lieben Glasenglos.
Hallo Netzathleten, wir stehen hier mit Andreas Brehme, Weltmeister von 1990. Herr Brehme, wir sind hier beim 13. Sternecup der Köche. Was machen denn Ihre Kochkünste?
Das lasse ich immer meiner Frau überlassen, weil die sehr, sehr kocht. Und ich kenne sehr, sehr gut die ganzen Sterneköche und ich ziehe einen Hut vor den Leuten, das, was sie können.
Und ich ziehe meinen Hut vor dir, vor Jan Böhmermann. Herzlich willkommen.
Ich ziehe meinen Hut vor dir, das, was du kannst. Olli.
Das, was du kannst.
Ist das eigentlich diese einfache Sprache, von der so viele Menschen reden? Das ist eine Nummer aus meinem Programm, was ich mal gespielt habe. Das ist die Internetseite der Stadt Köln. Kann man sich übersetzen lassen in Türkisch, Arabisch, Englisch, Französisch und vor allem auch in einfache Sprache. Einfache Sprache für Leute, die diese Schachtelsätze nicht so verstehen und so.
Hast du schon mal gemacht? Was ist denn einfache Sprache?
Das ist so, klicken Sie hier, wenn Sie einen Personalausweis wollen. Haben Sie einen Hund? Nein? Dann gehen Sie hier. Klicken Sie. Also ganz einfache Sätze.
Und ansonsten ist es aber in so einem intellektuellen Duktus gehalten auf der Seite.
Also so Beamtendeutsch halt, wie das eben so ist. Ja. Willkommen zurück bei Sanft und Sorgfältig. Heute ist Sonntag, wir sind wieder da. Willkommen bundesweit. Hallo Radio 1, hallo alle anderen. Letzte Woche waren wir auf dem Parkfest. Ich muss nochmal sagen, das ist für mich immer der einzige Tag im Jahr, sanft und sorgfältig mäßig.
Wo
wir uns sehen und wo man den Menschen mal ins Gesicht gucken kann, die man einfach eigentlich 365 Tage im Jahr nervt. Oder viele, viele zumindest. Aber es ist tatsächlich so voll, war es noch nie. Und du hast ja so ein bisschen gedrückt am Ende vor den Selfies, weil du noch ein Interview hattest mit 16 Bars. Wie war das eigentlich?
Das war enttäuschend, weil Vis-a-vis da nicht mehr arbeitet, habe ich gerade gelesen auf der Facebook-Seite. Ich war ein bisschen enttäuscht. Nein, wir kennen uns ja beide auch so von so einem Fotoshooting, was wir mal gemacht haben für eine Charity-Veranstaltung. Da habe ich die mal kennengelernt. Und ich finde die ja super, wie sie diese ganzen Hip-Hop-Interviews macht, weil da muss man auch echt wirklich für geboren sein. Und mit diesen teilweise echt Vollassis 2 Stunden ernst zu reden über die Platte. Nicht alle, aber da gibt es halt so Typen, die reden halt darüber die ganze Zeit über sich, wie viel Geld sie verdienen, wie die Platte ist und wo sie gerade wieder vielleicht eine polizeiliche Auflage bekommen haben, in welchen Auftragsort. Und dann war die aber nicht da. Und dann haben die beiden Jungs, die mich interviewt haben, auch so rumgedruckst. Ja, das muss der Marek heute machen oder so. Und dann haben wir herausgefunden, dass die jetzt wohl sich getrennte Wege gehen. Du hattest nämlich auch ein Interview mit denen, glaube ich, gemacht.
Mit Vis-a-vis, ne? Wahnsinnig, wirklich, ich habe das dabei gar nicht so realisiert, aber die hat irgendwie, ich weiß gar nicht, was es ist, aber ohne das jetzt hier so overhypen zu wollen. Nee,
die bleibt immer, egal wie die Typen, mit denen die da redet, also ob die jetzt anbaggern oder ob die jetzt irgendwie anfangen, krasses Zeug zu drücken, die bleibt relativ emotionslos dabei. Ja, und genau. Ich glaube, nur so kann man das auch durchhalten, weil ich würde irgendwann würde ich so abbrechen und sagen, hör mal zu, Flair, weißt du was? Das ist alles super und so, ne? Dass du jetzt seit 2 Stunden erklärst, dass du durch deine Downloads wahnsinnig viel Geld verdienst, weil du ein eigenes Label hast und so. Aber jetzt mal ganz ehrlich, wann kommt eine geile Platte wieder?
Sag mal, ich wollte gerade sagen, Flair ist doch eigentlich kein richtiger Hip-Hop, der ist quasi hauptsächlich durch Interviews bekannt, oder?
Ja, den lieben die Leute dafür, dass der so sehr in seiner eigenen Hip-Hop-Welt gefangen ist und so viel darüber redet und immer noch über den Beef mit Farid Bang und so. Und das ist halt wahnsinnig entertaining für die Leute, die so ein bisschen, ich glaube, das ist so das große Ding. Das ist ein Internetstar geworden. Ist ja auch gut.
Ich hab den mal in Berlin in Charlottenburg im Café sitzen sehen. Also ich, da so,
ich auch.
In Kreuzbergstraße.
Ich im Kuchenkaiser.
Ich bin in einer Bleibtreustraße, in so einem komischen, ich bin wirklich dann vorbeigelaufen und bin auch zweimal dran vorbeigelaufen, weil ich gedacht, vielleicht erkennt er mich und will mir einen auf die Fresse hauen, dann gibt's eine schöne Schlagzeile oder sowas. Aber er hat irgendwie, haut mir nicht auf die Fresse, ich würde ihn einfach gerne auch mal kennenlernen, ehrlich gesagt.
Ich finde es
interessant und ich finde ihn ja gar nicht, finde ihn ja nicht
richtig
scheiße.
Wieso willst du den denn kennenlernen?
Weil ich das spannend finde, ich interessiere mich einfach für Menschen.
Ich glaube, das ist nicht so schwer, den in unsere Sendung einzuladen. Aber
warum laden wir nicht mal Flair ein zu uns?
Weil weiß ich auch noch. Es gibt auch was ich mir vor ein paar Tagen anguckt habe, es gibt ja viele Hip-Hop-Portale, hiphop.de, Backspin und 16 Bars und so. Und da gibt es jetzt ein 4-Stunden-Interview mit Arafat Abu-Shaka über die gesamte K1-Geschichte nochmal.
Oh Gott, das habe ich schon gehört.
Und der sieht da so bedrohlich aus in dem Interview. Und der Interviewer, der wird auch immer kleiner und spricht ihm einfach so nach dem Mund, weil die sitzen da in so einem Dönerladen oder in so einem türkischen Café und der guckt ihn die ganze Zeit so an nach dem Motto, ey, eine dumme Frage und ich springe sofort über den Tisch und du hast den Tisch im Maul oder so. Also es ist natürlich auch faszinierend. Andererseits denkt man wirklich, ja, das ist jemand, mit dem, der hat dann auch vielleicht nicht so diese, wie sagt man so schön, so eine ironische Ebene, wo man...
Das ist ein konsequenter Typ.
Und du bist ja konsequent.
Und Flair und Arafat Abush, das sind konsequente Typen. Ich glaube, du kannst dich auch drauf verlassen. Wenn er sagt, ich hau dir was auf die Fresse, wenn du doof guckst, dann kriegst du auch wirklich eine rein. Und das ist eine Ansage und du weißt, wo du stehst. Das ist wie bei so einem guten Polizisten, um mal die andere Seite mal zu nehmen. Ist mir passiert, ich war im Urlaub, jetzt lange Sommerpause und so. Ich stand am Flughafen und dann bist du so rausgepickt. Ich war in, hab einen Überseeflug, bin schön, bin alleine Sexurlaub in Costa Rica habe ich gemacht und bin da schön rüber. Dann wird man ja so gecheckt und dann wird man aber nochmal gecheckt, wenn man von der Bundespolizei am Flughafen ausgesucht wird, weil man am wenigsten Stress macht oder sowas.
Ja.
Und dann habe ich, ich war mit einer privaten Begleitung da, auf diesem Urlaub. Und dann wurden wir kontrolliert hinter so einem Separé.
Ja.
Und ich war fertig und habe dann darüber geguckt, um zu gucken, wo meine private Begleitung bleibt. Und dann hat mich sofort ein Bundespolizist angeguckt, so nach dem Motto, hey, aber nicht gaffen. Weil er überhaupt nicht realisiert hat, dass ich da jetzt nicht, ich will ja nicht gucken, sondern ich will einfach nur gucken, wann ich denn da, ob ich irgendwie helfen kann oder sowas oder ob es da irgendwie
aber was denn gaffen? Was wolltest du denn angaffen?
Ich hab einfach über diese Sichtbarriere rübergeguckt, die normalen Reisenden von den zu kontrollierenden Reisenden getrennt hat. Und dann hat er direkt so eine mega aggressive Stimmung gehabt, so nach dem, ey, hören Sie auf zu gaffen, so nach dem Motto, und benehmen sich ja anständig. Und ich habe total schlechte Gewissen gehabt, weil ich das nicht ausgehalten habe. Ich wollte ihm unbedingt mitteilen, aber ich gaffe doch nicht. Ich gucke einfach nur, wo hier meine Reisebegleitung.
Du warst aber der Landessprache nicht mächtig, deswegen konntest du
nicht. Nein, das war ein Bundespolizeibeamter, das war ein Deutscher. Also in Frankfurt halt, das ist kein richtiger Deutscher, ein Frankfurter halt.
Also ein Frankfurter, verstehe.
Naja, also Konsequenzen, nochmal ganz kurz zu der Geschichte, dieser hypothetischen Geschichte jetzt mit der Sendung. Also du würdest sagen, wenn eine Band sagt, 10 Minuten bevor es losgeht, also alles ist fertig geschrieben, ich glaube, es ist eine geile Nummer, alles funktioniert super und so. Und wenn dann die Band sagt, wenn du den Gag machst, dann treten wir nicht auf nichts. Aber sorry, ihr versteht den Gag einfach nicht. Ganz ehrlich, ihr seid einfach ein kleines bisschen, und weißt du, das ist so eine Situation, wo ich dann denke, das darf nicht mehr passieren, dass selbst wenn man in so eine
Hand
Situation
Hand aufs Herz,
kommt,
es ist passiert. Sag mir, welche Band es war.
Es ist nicht passiert. Es ist nicht passiert. Ich kann da nicht drüber reden, aber ich habe einfach
natürlich
das Gefühl,
ist es passiert.
Nein, Olli, ich möchte jetzt mal Folgendes sagen.
Ja.
Der alte Jan Böhmermann.
Den gibt's nicht mehr, oder?
Der Diplomat, der Jan, der Schmuseböhmi, der Typ, der immer versucht, eine Lösung zu finden, den gibt's jetzt nicht mehr. Jetzt ist hier Allürenböhmermann. Jetzt ist hier einer Top of the Pops.
Wird zurückgeschossen.
Ich gehe auch gar nicht mehr selber runter in die Diskussion. Da kommt der Hiwi vom Hiwi, der Assistent vom Assistenten. Der kümmert sich in Zukunft um so einen Scheiß.
Wie bei Stefan
Raab. Dann sagt er einfach nein. Und das ist auch nicht mehr so. Ich mache das wie Günther Jauch in seinen letzten Monaten hier in der ARD. Ich gehe auch nicht mehr runter zu den Gästen. Die sollen zu mir kommen, wenn die irgendwas wollen. So. Und vorher lade ich mir die Schauspieler aus dem Berlin Dungeon ein. Und wenn die Leute in mein Büro wollen, dann müssen die erstmal durch so ein
Piraten, so gegen die kämpfen und gegen Zorro. Und gegen so ein Alien, ja, so ein Monster.
American Gladiator, das mit so großen Q-Tips muss man dann gegen irgendwelche komischen Wrestler kämpfen, bevor man überhaupt in mein Büro kommt. Und dann sitze ich einfach da. Und das ist die nächste Geschichte, die ich erzählen möchte.
Ja,
nein.
Du bist schon wieder, weil du redest dich gerade so in Rage gerade.
Ja, weil das,
du
das
erinnerst
ist das
mich,
Nummer.
Ja. Ja, aber diese Veränderung gerade, diese, wie sagt man so schön, also du veränderst dich gerade, du machst eine Transformation.
Metamorphose. Metaphimose. Eine Metaphimose.
Die neue Flair-Platte, Metaphimose. Oder wie das heißt. Nee, ich wollte ja mal.
Metaphimose.
Bei mir zu Hause auf dem Schreibtisch liegt das Drehbuch für Gandhi 2. Diesmal ist es Hass. Auch über eine Transformation. So, jetzt ein bisschen
mehr
Musik. Dazu
gleich.
Genau, hier.
Sorgfältig.
Hier ist Cat Stevens mit Morning Has Broken.
Römer, die ist arschschnell, geil, die Spinne. Genauso wie wir. Also kann man sagen, wir sind wie die Vogelspinne. Wenn wir viel zu fressen kriegen, werden wir langsam. Aber so wie jetzt, hier sind wir alle heiß. Jetzt sind wir alle da und sind wir schnell und heiß. Ja, so ist das.
Ja, so ist das. Hier ist Sanft und Sorgfältig. Mein Name ist Olli Schulz und der Mann, mit dem ich... Aber es ist nicht mehr der alte Böhmermann. Liebe Radiofans, Sie hören schon an diesem ganzen Tonfall, dieser Mann, der sinnt auf Rache. Viele Jahre hat er sich duckmäusern lassen, hat sich unterputtern lassen, wurde an der kurzen Leine gehalten. Jetzt hat er die Schnauze voll, jetzt denkt er, es wird mal Zeit.
Es reicht mir jetzt.
Ja, genau. Ja. Wir haben eben schon mitbekommen, Jan Böhmermann würde nur noch in einem Büro sitzen, oben in seinem Fernsehstudio. Wenn Leute Anfragen haben, müssen sie sich erstmal kämpfen durch einen Pulk voller Schauspieler, die aus dem London Dungeon geklaut hat.
Berlin Dungeon, der ist viel cooler, weil da geht's um die deutsche Geschichte. Und nur einiges Schreckliches hervorgebracht. Ist doch so.
Ach, das sollte man jetzt nicht übertreiben, finde ich. Immer dieses.
Olli, Vorsicht, in diesen Zeiten muss man aufpassen. Nenne ich erstmal pauschal Rassist. Ja. Wenn ich das nicht tue, bin ich wahrscheinlich ein Rassist.
Eine Frage, mal, ganz kurz. Eine Frage. Was? Der Zweite Weltkrieg, als 43, als es da so aussah, wir schaffen das nicht, wir gewinnen nicht. Warum hat uns eigentlich keiner geholfen?
Das ist, nee, Entschuldigung, das ist doch mein Gag.
Nee,
dass
das
wir
ist
gewonnen hätten, wenn wir nicht alleine gewesen wären. Das alle gegen einen ist unfair. Nee, das ist
so,
mein Gag.
Kommen Olli. Wir jetzt, na, ja, den hast du mir aber eigentlich geklaut. Egal.
Nee. Gandhi 2, diesmal ist es Hass. Das habe ich auch bei Bernd Begemann gehört.
Ja,
ganz
die
ehrlich.
Klauen alle von mir. So, und hier, ja, du bist nur, weil das gerade hier Felix gesagt hat.
Ne, welcher Felix? Ich kenne keinen, die Hörer kennen auch
unser
keinen
Tontechniker.
Felix.
Unser Tontechniker.
Der hat das gerade
so,
gesagt.
Na, erzähl mal, wie du weitermachen willst. Du willst ja oben in deinem Büro, dicke Zigarre im Po und dann irgendwie die.
Nee, gar nicht. Nein, ich möchte einfach jetzt mal konsequent sein. Ich habe einfach keinen Bock auf irgendwelches, ich habe einfach auch keinen Bock auf irgendwelche dusseligen TV-Promoter, die irgendwie, die einfach, weißt du, die ausgebildet werden, um irgendwie Ross Anthony in den Fernsehgarten zu bekommen. Aber ich sag mal, ich wirklich, wir produzieren hier nicht mehr, wir machen hier nicht irgendwie Bückware, ja, irgendwie die ja to- oder die tollen Preissachen, sondern wir machen hier Sachen, die auf Augenhöhe sind, weißt du, wir machen die Premium-Produkte. Und da muss man auch die besten Zutaten rein. Und wenn da irgendwie, da können wir nicht mehr einfach jeden Hans und Franz da reinlassen, nur weil wir irgendwie finden, dass er eine schöne Mütze auf hat. Ab sofort ist Konsequenzzeit, Jan Konsequenz Böhmermann. Ich zieh das Ding jetzt einfach durch. Es gibt keine Diskussion mehr. Was der Mann hier sagt, der das Mikrofon in der Hand hat, wird einfach gemacht. So, und jetzt möchte ich die zweite Geschichte erzählen, die völlig anders ist.
Okay.
Als das, was ich, also, und zwar geht es darum, also, und zwar habe ich nämlich heute Propofol für mich entdeckt.
Oh, das ist wirklich ein sehr gutes Mittel.
Ja, das stimmt wirklich.
Das Betäubungsmittel. Du hast es mir schon vor der Sendung erzählt, ich kann ja kurz schon mal einleiten. Du hast heute deinen großen Bodycheck.
Die Abschlussuntersuchung. Von meinem ich mach einmal im Jahr für die Versicherung, aber auch, weil ich meinen Mitarbeiter, ich habe ja mittlerweile, weiß nicht, wir sind 45 Leute, oder 40 Leute angestellt, also viele, viele Leute. Und da muss man natürlich zumindest ab und zu mal so ein Scheinchen vorzeigen, wenn man irgendwie Husten hat, dann gucken die Leute immer schon ganz kritisch nach irgendwelchen neuen Jobs und so. Weil, weiß ja, wie das ist, Stichwort Stefan Raab, wenn der Moderator ausfällt, haben alle Leute ein Problem. Und ja, deswegen lasse ich mich einmal im Jahr durchchecken. Und das mache ich meistens traditionell im Sommer und dieses Jahr auch wieder. Und ich habe jetzt zum ersten Mal, das geht dann, ich glaube, ab 34, eine Magenspiegelung machen lassen.
Ja, habe ich vor 2 Jahren gemacht. Das ist Wahnsinn.
Wirklich. Ich muss dazu erzählen, ich habe wahnsinnige Angst davor.
Kontrollverlust.
Kontrollverlustangst. Extrem. Und zwar immer schon. Und ich weiß nicht genau, woran es liegt. Ich habe es auf jeden Fall, ich war noch nie in meinem Leben bewusstlos. Außer heute. Es ist heute passiert. Entschuldigung, ich habe gerülpst. Kann sein, dass Restpropofol noch rausblubbert. Ich war noch nie bewusstlos und hatte heute Morgen eine Magenspiegelung, ganz früh, so um 8:45.
Ja.
Müsste nüchtern erscheinen und hatte extreme Angst und wurde auch komplett ausgelacht vom ganzen Team. Arzt, einschließlich Arzthelferin, dass ich wirklich wie so ein 34-jähriger Typ, der irgendwie sich quasi im Mankini auf der Kölner Domplatte mit dem Einrad nackt durch die Gegend fährt. Kein Problem, aber irgendwie Angst vorm Arzt. Und dann hat mich die Arzthelferin ausgetrickst, weil ich Angst davor hatte. Den Moment, wenn man dann merkt, das Betäubungsmittel strömt in einen rein und dann ist es weg und so. Und dann meinte sie, ja, gleich kommt der Arzt, der setzt ihn dann die Spritze. Dann müssen wir einmal kurz den Arm runterbiegen. Und dann habe ich so ein Kribbeln gemerkt, habe ich gesagt, das Letzte, was ich noch gesagt habe, sie haben mich und dann war ich weg und habe das gelegt, 20 Minuten später gesagt. Wirklich war 20 Minuten
Hast
später.
Hast du es dann gesagt?
Gelegt. Und dann stand die Karte mich ausgelacht, wieder mal.
Oh.
Und die musste mich wecken, weil ich so müde war. Ich wäre eigentlich schon nach 5 Minuten wieder aufgewacht. Ich bin aber einfach, hab einfach geschlafen. Weil ich einfach müde war.
Ich würde vorher, bevor ich mich das nächste Mal betäuben lasse, Jan, ne? Mit Propofol, da würde ich vom Arzt heraus, also ich würde versuchen herauszufinden, ob der uns kennt, unsere Sendung, ob der der Sendung wohlgesonnen ist oder nicht. Weil es kann ja auch sein, dass es jemand ist, der dich dann anfängt zu dekorieren oder dir noch mit Edding irgendwie Geschlechtsteile ins Gesicht malt. Die können dir alles Mögliche auf die Zunge legen oder so.
Ja,
oder
ja,
dass du da irgendwie den Boden sauber machst oder die Fäulen mit deinem Kopf ganz kurz mal irgendwie die Klinik.
Ich sag ganz ehrlich, wir müssen, ein Stichwort Bill Cosby, in diesen Zeiten müssen wir echt aufpassen. Ich habe eine Magenspiegelung, kriegst halt so einen langen Plastikschlauch in den Mund gesteckt, in den Hals, in den Magen rein. Und ich habe hinterher überprüft, das erste, was ich, schmecke ich irgendwas, was wie Penis schmeckt. Aber es war wirklich, ja, man weiß ja nicht. Was weiß ich, ob die sich das für einen Spaß machen. Aber es war alles in Ordnung, es war super, auch Ergebnis ganz toll. Ich habe 3 Mägen, wie eine Kuh.
Mm.
Einen extra Cola-Magen, der sich im Rahmen von so einer, also der sich gebildet hat in den letzten 15 Jahren, wo die Cola drin verdaut wurde, um dieses Gift abzukapseln vom Rest des Körpers.
Das ist so ein richtiger, das ist so ein Beutel, den so alte Leute eigentlich meistens außen hängen haben,
ja,
so ein Katheter, nur bei dir ist er innen im Magen, ja?
Nee,
so ein dunkler
Beutel. Das würde im Alter auch rauswachsen, dann hätte ich so einen Cola-Beutel außen, wo sich die Cola dann ablagert. Und das Allergeilste war, in diesem Aufwachraum wurde dann eine junge Frau reingeschoben, die vor mir, dann nach mir dran kam und ist dann neben mir aufgewacht und hatte diesen Vorhang zur Seite gezogen, sah mich dann da schon Banane essend und irgendwie Handy tippend und sagt: "Ey, Ich finde deine Sendung gut.
Unter Drogeneinfluss hat sie das gesagt.
Ja, und dann habe ich ihr eine Banane geschenkt, weil ich hatte zwei mit. Und dann habe ich gesagt, das ist das Mindeste, was ich tun kann.
Habt ihr beide in die Augen
bis zum Schluss.
Habt ihr beide mit halber Betäubung noch in die Augen geguckt so mit, ja. Und dann in die Banane gebissen.
Aber ich muss sagen, wirklich, ich will jetzt nicht Werbung für Betäubungsmittel machen. Nee. Schon gar nicht für Betäubungsmittel, an denen Michael Jackson gestorben ist. Aber ich kann das schon verstehen, warum er das geil fand.
Absolut.
Es kribbelt kurz im Arm und du bist halt den schönsten Schlaf deines Lebens extrem gut. Und hast nichts gemerkt, ne?
Ich glaube, bei dir ist es genauso wie bei mir, wenn wir beide uns entscheiden, nochmal eine Drogenkarriere an Start zu bringen. Ne? Wir würden mehr für Betäubungsmittel als für so aufputschende Sachen sein, weil aufgeputscht sind wir sowieso schon immer.
Ja.
Und da, am schlimmsten aufgeputscht bin ich tatsächlich, wenn ich völlig übermüdet bin. Ist es bei dir genauso. Ich habe letzten Samstag, Sonntag haben wir moderiert, 2 Stunden, das war ziemlich anstrengend am Gleisdreieck. Danach haben wir beide nochmal 1 Stunde Interview gegeben für die FAS und dann... Oh. Die ja eigentlich seit 45 verboten ist, Spitzengag gewesen, ne? Und dann habe ich nochmal 1,5 Stunden mit 16 Bars Interview gemacht und dann quält man sich so durch, dann fragen die mich so Sachen über Kollega und über da und ich fange dann an ausführlich zu reden, aber in einem gehetzten Tonfall, dass man vielleicht denkt, der hat sich irgendwas reingehauen, dabei geht's in meinem Kopf nur, oh, ich muss das noch schnell zu Ende bringen, ich muss jetzt schneller reden, dann bin ich hier schneller durch, dann kann ich schneller nach Hause fahren, dann kann ich noch sauber machen und dann kann ich endlich mich ins Bett legen, noch Abendbrot und dann redet man so super schnell, weil man sich so durchquält und durchprescht. Das sind die Momente, wenn ich richtig müde bin. Ich glaube, für uns wäre wirklich so Opium, Heroin, also nicht das... Also
nee, Heroin glaube ich... Nee, ich habe überlegt, also nach der heutigen Erfahrung, ich kann mir theoretisch vorstellen, so dämpfende Medikamente, so Barschel-mäßig, irgendwas, was die Welt so ein kleines bisschen links und rechts und einfach ein bisschen Ecken so verschwimmen lässt.
Aber weißt du, würdest du dich selber in deiner Wohnung betäuben, um dann wieder aufzuwachen und sagen, ups, hallo?
Nee, das muss schon so Michael Jackson-mäßig mit so einem Arzt, der dann irgendwie 15 Liter Propofol bestellen muss. Da war ja wirklich so, Michael Jackson hat seinen Arzt angewiesen, ich brauche 15 Liter Propofol. Und du kriegst ja so ein Mini, so ein Fingerhut kriegst du gespritzt und bist schön für 20 Minuten weg. Und das muss man vielleicht mal dazu sagen, ich habe mir natürlich vorher Dr. Google, ist ohnehin mein zweiter...
Dr. Google ist ein Scheißarzt, mal ganz ehrlich. Weil wenn es Dr. Google gibt, hast du immer noch 2 Wochen zu leben. Ich habe schon so viele Sachen, weil ich Hypochonder bin, so viel sagen, ich wäre eigentlich schon lange tot, wenn es noch Dr. Google gibt, wirklich. So, und jetzt müssen wir ein bisschen Musik machen. Hier ist auch ein Doktor, hier ist Dr. Alban.
Nein, hier sind die Spin Doctors mit Two Princes.
Oh Gott, das mochte ich schon.
Warum denn nicht? Habe ich vorhin auch kurz mit The Offspring verwechselt, aber ist es aus derselben Zeit, oder nicht?
Eine Sache mache ich jetzt schon. In der zweiten Stunde unserer heutigen Sendung habe ich mir die großen 5 ausgesucht, Jan. Und Fernsehpersönlichkeiten, die man nicht vermisst. Und ihr könnt jetzt, oder Sie, liebe, ich duze jetzt automatisch, liebe Twitter-Freunde, Facebook-Freunde, Sie können jetzt schon Ihre großen 5 Fernsehpersönlichkeiten, die Sie nicht vermissen, die nie wiederkommen müssen, die dürfen Sie jetzt schon mal posten. Wir machen das in der zweiten Stunde, oder? Jan, schreib schon mal auf. Jetzt kommt ein Spitzensong, ne? Bis gleich.
Wir haben etwas sehr Merkwürdiges aufzuklären.
Etwas sehr Merkwürdiges?
Stellen Sie sich vor, Monsieur Joe war ein Erpresser.
Nein.
Doch. Und wir haben bei Ihnen eine Liste der Leute gefunden, die von ihm erpresst worden sind.
Nein.
Doch.
Oh.
Und ich bin heute hier, weil Sie auf dieser Liste stehen.
Ich?
Sie.
Nein.
Doch.
Oh.
Hier ist die konsequenteste Sendung im ganzen Radio. Hier ist Sanft und Sorgfältig mit MC Böhmermann.
Ja, hier ist Consequence, a.k.a. 2 Bars. Es geht um Konsequenzen, das ist das Thema der Woche. Und ich habe schon gesagt, ich möchte konsequenter werden. Ich möchte einfach mal den Leuten meine Linie aufzeigen. Diplomatenbömi ist jetzt vorbei, jetzt reicht's mir langsam hier mit dem Softie aus dem Fernsehen. Jetzt werden einfach Ansagen gemacht und wer da keinen Bock drauf hat, der kann dann sehen, wo er bleibt.
Aber eine Sache muss ich sagen, wenn du weiter so ein blasser, dünner Junge bleibst, wie du dich ja immer titulierst oder wie du tituliert wirst, dann würde ich mal jetzt vielleicht doch mal an Kollegen rantreten und die Massephase, weil da müsstest du auch ein bisschen an einem Äußeren arbeiten.
Nein.
Du willst also so ein...
Nein, ich möchte so ein David Bowie in den 70ern artiger Freak werden. Weißt du, wo die Leute Angst vor haben, weil die denken, ich bin ein Außerirdischer. Das ist so eine, die Art
Der hat aber sehr viel mit Kokain gearbeitet in den 70er Jahren.
Ja, ich weiß, Kokain und Marihuana. Und dann hat er später auch hetero- und homosexuellen Geschlechtsverkehr gehabt. Der hat wirklich alles gemacht. Ich habe eine ganz tolle Doku gesehen über David Bowie letztens. Ja. Überhaupt der Sommer der Dokus, da müssen wir nochmal drüber. Ich habe so viele tolle Dokus
gesehen. Ich habe auch unglaublich viele gute Dokus gesehen. Eine Sache zu David Bowie. Ich hatte das ganz lange sehr schwer, David Bowie gut zu finden, weil ich halt Kind der 80er Jahre bin. Und damals hat er echt eine Scheißphase gehabt. Da gibt es dieses unsägliche Dancing in the Streets mit Mick Jagger.
Dancing in
oder
the
auch
Streets.
Shiner Girl oder Let's Dance, wo der auch erstmal so eine ganz ekelhafte optische, also so Ausstrahlung hatte und da auch, weiß ich nicht, ob er da noch Drogen haben. Also von alles Scheiß, die da und die guten Sachen, sind halt vor allem seine 70er-Jahre-Platten. So. Die muss man
die
halt...
Ziggy
Stardust, ne? Oder auch die Berlin-Triologie und so Station to Station.
Trilogie.
Und
Trilogie.
Trilogie. Trilogie. Trilogie. Ja, Trilogie. Trilogie. Trio immer ganz wegen wichtig. Der Band Trio. Ja. Und das ist, wenn man mit jemandem aufwächst in einer falschen Zeit, dann muss man erstmal sich später das Frühwerk erarbeiten, um dann zu kapieren, was für ein großer... Und David Bowie habe ich seit meiner Beginn meines Musikinteresses immer für einen Arschloch gehalten, weil ich den optisch und musikalisch scheiße fand. Und dann bin ich aber tatsächlich zu Ziggy Stardust gekommen und habe erst gemerkt, was der für großartige Sachen gemacht hat und
ja.
Was für ein wechselhafter Künstler das war.
Ja, und nee, vor allem, das war so ein Konzeptkünstler mit Ansage. Der hat diese ganzen, weißt du, diese ganzen Welten einfach geplant und ist das angegangen. Übrigens auch ein fantastischer bildender Künstler. Also tatsächlich ist David Bowie auch ein echt jemand, der aus der Installation macht und irgendwelche Bilder malt, die auch wirklich gut, so gut sind, dass sie. Der könnte eigentlich ein richtiger Künstler sein im Sinne von der, wie so Andy Warhol-mäßig oder sowas. Ist in den Pop abgeglichen. Wirklich, die Doku war ganz toll und da siehst du wirklich, wie intellektuell und akademisch der an seine Arbeit rangegangen ist. Das hätte ich gar nicht gedacht, wenn du wirklich, ich kenne ja wirklich nur China oder kannte erstmal nur China Girl wie du auch und hab mir das auch eben im Nachhinein erschlossen und extrem, wie die Leute den geliebt und abgefeiert haben, das war extrem, extrem, extrem in den 70ern, ne? Das ist schon echt krass, gibt's gar nicht mehr. Diese Popstars heute, die gibt's gar nicht mehr. Die Popstars von heute, die gehen in Fernsehshows und sagen, dass sie Gag-Scheiße finden und wenn die nicht rausgestrichen werden, dann treten sie nicht auf und
jetzt hast du das nochmal betont, jetzt werde ich nachbohren. Wer war musikalischer Gast in deiner Sendung letzten Donnerstag?
In den letzten 6 Monaten ist das einmal passiert.
Grob?
Aber das ist eine Sache, das möchte ich nicht drüber reden. Das ist eine Sache, die haben wir jetzt gerade, das lag jetzt diese Woche auf dem Tisch, wir haben nochmal so ein Nachgespräch geführt und so. Und da habe ich dann gesagt, so Leute, pass mal auf. Wenn das noch einmal passiert, dann können die sich irgendwie ihre Langspielplatte in den Arsch stecken und können meinetwegen irgendwie zu Radio Energy gehen oder irgendwie zu Morgen Arno und da Promo machen. Aber hier unsere Premium-Show, die geben wir nicht mehr für so eine Allüren.
Gibt's den wirklich?
Ja, Radio RDL ist ein guter Typ. Das ist der einzige clevere Radiomoderator der Welt. Der nimmt, glaube ich, an einem Tag der Woche die komplette Morgenshow für die ganze Woche auf. Schönen Nachmittags irgendwie um 4. Und dann drücken irgendwelche Kollegen, die für ihn früh aufstehen müssen, immer auf Knöpfe und dann heißt immer, hallo, guten Morgen, hier ist Morgen Arno. Aber der hat natürlich in Wirklichkeit irgendwie, der schläft natürlich schön aus. Ist ja klar.
Das ist ein Fuchs. Okay.
Das ist ein Radiofuchs.
Das ist ein Radiofuchs.
Wollten wir nicht gerade was erzählen?
Du wolltest was erzählen. Eigentlich wollten wir eigentlich nochmal kurz drauf zu sprechen kommen. Es gab letzte Woche natürlich mal wieder ein Internet, also ein Aufruhr auf. Es ging um Roberto Blanco.
Ja,
ich habe es nicht gesehen, du musst es eigentlich mir auch nochmal erzählen. Er wurde als Neger tituliert und hat das aber auch, glaube ich, ziemlich cool so angenommen. Und für ihn war das nie ein Schimpfwort, hat er, glaube ich, auch in irgendeinem Interview gesagt. Ich habe nur Schlagzeilen gelesen, nichts
weiter. So, aber jetzt kommt die Frage. Ja? Also Joachim Herrmann, der bayerische Innenminister, hat in seiner bayerischen Unbefangenheit, also das, man in Bayern, offensichtlich ist man da noch 20, 30 Jahre zurück, das wissen wir ja sowieso auch sprachlich.
Ja.
Und man hat ihm das angehört, als er das sagte, ja, der Roberto Blanco ist doch ein super, nee, nicht fränkisch, das ist doch ein wunderbarer Neger. Und das hat er in so einer Nonchalance, in so einem saloppen Ton gesagt, als würde er das einfach, er würde das auch sagen, wenn die Kamera aus ist. Das Wort Neger geht ihm einfach so über die Lippen.
Er hat es auch bewusst gesagt.
Nein, er hat es einfach, nee, unbewusst, aber er hat sich also unsere Generation, die 34-Jährigen, wenn ich jetzt allein Neger in diesem Kontext und das nur wiedergebe, sage, dann kriege ich Gänsehaut, weil ich weiß, da tippen sich jetzt gerade schon viele Leute, denen es nicht reicht, sich über Anti-Feministen aufzuregen, darüber auf und sagen, das ist rassistisch, überhaupt drüber zu sprechen. Und jetzt ist meine Frage, wenn Roberto Blanco die Entschuldigung von Joachim Herrmann annimmt und sagt, das ist alles halb so schlimm, ist Roberto Blanco dann ein Rassist? Und noch eine weitere Frage, wenn ich Roberto Blanco empfehle, Roberto Blanco, du hättest dich nicht entschuldigen dürfen, bin ich dann ein Rassist? So,
ich glaube einfach, Roberto Blanco macht seit 40 Jahren hier Tanzmusik in Deutschland. Der ist das einfach so gewohnt, dass man ihn Neger tituliert hat, auch früher. Ich bin aufgewachsen bei meinen Großeltern viele Jahre und wenn da irgendwo ein Schwarzer ging, hat meine Oma gesagt, guck mal, da geht ein Neger. Und die hat das auch nicht gemeint, weil das dann abwertend war oder sonst irgendwas. Das war einfach so ein Wort, ein geflügeltes Wort, was sich jetzt im Laufe der Zeit halt gewandelt hat. Und für Roberto Blanco, der auch irgendwie jetzt weit über 70 Jahre, glaube ich, alt ist, der hier nun mal groß geworden ist und auch mit diesem Begriff groß geworden ist und auch gemerkt hat, dass viele Leute das aus Unwissenheit sagen oder weil es damals noch nicht verpönt war, der kann damit leben. Ich weiß nicht, wie das für einen 18-jährigen Flüchtlingsafrikaner ist, vielleicht, sage ich jetzt mal so, der irgendwie herkommt und nicht damit rechnet oder keine Ahnung. Es ist ja auch, glaube ich, auch, ich weiß nicht, wer das angesteuert hat, dass man das nicht mehr sagen soll. Auf alle Fälle ist es, es gibt auch Leute, die sagen, wieso kann man Neger nicht sagen? Kommt ja von Negro und ähnlichen.
Na, das ist Quatsch, das ist totaler Quatsch.
Aber finde ich auch. Ich finde, wenn man sich darauf einigt, dass man das nicht mehr sagen soll, dann habe ich es jetzt auch kapiert, dann mache ich es nicht. Die Diskussion, ich fand auch nie, dass es ein Schimpfwort war, weil ich halt mit alten Leuten, die das gesagt haben, aufgewachsen bin. Aber bevor ich mich jetzt in dieses Gebiet begebe und das nochmal sage, auch aus, entweder aus Provokation, aber ich denke, das ist doch normal, lasse ich es lieber sein, weil ich keinen Bock habe, dass Leute dadurch wirklich irgendwie einen Rassistenaufruf starten oder ähnliches.
Ja, das kann ich verstehen. Auf der anderen Seite, ich meine, die Welt ist, und das ist ein schönes Bild in diesem Fall, die Welt ist eben nicht nur schwarz und weiß. Und das bezieht sich nicht nur auf Äußerlichkeiten, sondern vor allen Dingen auch auf Dinge, die man sagt, auf Kontext, auf intellektuellen Content und vor allen Dingen auf Sachen, in welchem Bezug sie stehen. Und wenn man, ich sag mal, dieses Thema von Montag aufgreift und damit der Gestalt umgeht, dass man das Wort sagt, ohne dass auch nur im Ansatz anklingt, dass man, oder also muss man jedem, der das Wort irgendwie verwendet, unterstellen, dass er ein Nazi ist. Gibt es einen Kontext, in dem man das einfach verwenden kann, um gewisse Dinge im Rahmen vielleicht der Kunstfreiheit einfach auszusprechen und zu verarbeiten? Ich glaube nämlich, das ist so. Und ich glaube auch, das ist Quatsch zu sagen, wir müssen Wörter in der Sprache verbieten. Es ist nicht die Sprache, die das Problem ist, sondern es ist die Leute, die das mit einer gewissen Intention sagen. Das ist das Problem.
Ja, weißt du, wenn das stimmt. Jetzt gerade ist das Problem, dass die Leitung ein bisschen schlecht ist, Jan.
Steht wahrscheinlich Zigeuner auf der Leitung.
Zigeuner auch früher ganz einfach, darf man auch nicht mehr sagen, oder?
Inuit muss man jetzt, glaube ich, sagen.
Okay, wir müssen wieder ein bisschen Musik machen. Hier ist Albaner und Rumänien Power. Hier ist Felicita.
Und wir sind gleich nach Wetter und Verkehr und Nachrichten wieder für Sie da.
Heute was ist denn das für ein Wetter heute?
Die großen fünf, heute ist der sechste. Große fünf haben wir gleich.
Ja, wir haben die großen fünf Fernsehpersönlichkeiten, die man nicht vermisst, weil sie schon lange nicht mehr da sind. Okay.
Also ich kann jeden empfehlen, ohne Freundin, da kommt man ganz gut weg. Ja, von dem, du kriegst überall wo. Überall kriegst was Neues. Ja, jede Mutter hat eine schöne Tochter.
Wir sind's, Propofol-Bömi und Nikotin-Schulzi, Ihre Gebühren-Junkies. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Stunde, sanft und sorgfältig, beziehungsweise wenn Sie uns bei UFM und das Ding hören, ist es die achte Stunde, glaube ich. Die teilen die Sendung immer auf 7 Stunden oder 8 Stunden auf. Aber finde ich ganz toll.
Trotzdem, ein Block pro Stunde, laufen. Ja.
Ja, weiß ich, die spielen immer Musik dann zwischendrin. Aber ist doch toll, je größer die Verbreitung, desto schöner ist es doch für alle, oder?
Ich glaube, wir sind bei Enjoy aber inzwischen angekommen. Am Anfang haben viele geschrieben, nee, die beiden gehören nicht zu uns, ihr seid so ein peppiges, sind so zynische Spinner oder so. Ich glaube, inzwischen haben wir so die Herzenrepublik gespielt. Das wird, naja, weiß ich nicht genau. Ich glaube, die anderen hören einfach nicht mehr zu. Das ist einfach das Beste. Obwohl bei Radio 1 gibt es immer noch 1, 2, 3, die jedes Mal schreiben, oh, diese beiden Spinner, Stermann und Grissemann zurück. Sofort, 6 Sätzen, bitte setzen, Herr Schulz. Peinlich. Und das ist immer eine Katzenfrau, die bei Facebook Katzenbilder hat und auch so Sachen schreibt wie Todesstrafe für Kinderschänder. Und dann gibt's noch so einen Typen, der aussieht wie der Bruder von dem Hippie aus der Kommune 5 oder wie ist die Kommune?
Rainer Langhans.
Rainer Langschwanz, genau.
90210.
Genau, der sieht genauso aus. Und ja, ich will jetzt mal ganz kurz, Jan, ich habe wieder mal ein kleines Anliegen. Es wird Zeit, dass wir ich brauche Hilfe von den Hörern vielleicht. Und um eine Sache muss man mal sagen, ich habe ja schon öfter meine private E-Mail-Adresse angegeben, habe sehr viele Mails bekommen, ich lese sie alle, ich schreibe nur ganz selten zurück, weil oft sind das einfach nur nette Komplimente oder verwirrende Sachen, aber ich lese alles. Vielen lieben Dank, dass Sie mir immer noch die Treue gehalten haben und geschrieben haben und ich nachts dann noch Ihre E-Mails lesen muss, kurz vorm Schlafen gehen und dann nicht einschlafen kann, weil mich das völlig aufpeitscht alles.
Suchst du wieder irgendwas? Ist wieder Ollis Kleinanzeigen.
Ja, ich suche tatsächlich wieder was.
Kannst ja suchen in der Zwischenzeit, was mir letztens aufgefallen ist, ne? Leute wie wir. Also ich bin gerade dabei, so ein kleines bisschen ich bin ja eine öffentliche Figur offenbar geworden. Nee, pass auf. Und kürzlich haben sich Kollegen, wirklich nette Kollegen, mit denen ich oft zu tun habe, unterhalten, dass sie jetzt nach Berlin fahren wollen und eine Fahrgemeinschaft suchen und so. Und dabei ist mir aufgefallen, dass sowas für mich ein absolut überhaupt nicht mehr in Frage kommt, mir eine Fahrgemeinschaft zu suchen für Berlin. Und zwar nicht aus Kostengründen, sondern weil ich einfach keinen Bock hätte, 5 Stunden lang von irgendwelchen Vollidioten vollgelabert zu werden.
Ja.
Die mich alle wahrscheinlich dann irgendwie fragen würden, und wie kommt man zum Fernsehen? Und ist ordentlich schon ins Private an. Und kannst, ja. kennst du Sarah Kuttner, weil ich bin nicht gut. Und sag mal, kannst du, wenn du mal Lena triffst, kannst du ihr das hier geben? Sowas, weißt du? Und das geht nicht mehr. Das geht nicht mehr,
weil man das zu müde ist, das zu reden. Und dann denkt man aber auch, warum, wenn andere Leute nicht gefragt, zum Beispiel ein Maurer, der wird ja auch nicht die ganze Zeit, wie macht man das mit dem Mauer, mit dem Zement? Ja,
und dann man nimmst einfach den Zement und dann tust du die zwischen die Steine. Oh, das ist ja, kannst du mir mal einen Stein mitbringen? Kann man mal ein Selfie machen?
Kann ich mal ein Selfie mit der Kelle machen? Ja, das gibt's zum Glück nicht
mehr. Was ist da nur ein Job?
Was mir auffällt, ich weiß nicht, wie oft wirst du angesprochen von Leuten, die mit dir Selfies machen wollen? Wenn du auf der Straße bist.
Immer. Ja, immer. Es ist immer.
Ich auch.
Ich bin vorhin durch den Park gelaufen, da hat irgendeine Sportklasse Speerwerfen geübt und dann haben die irgendwann innegehalten und haben gesagt, ey, bist du Jan Böhmermann? Ja, nein,
bin ich nicht.
Haben sich alle umgedreht.
Speer umzingelt.
Wirklich, die haben dann Scherze gemacht, wollten Speer in meine Richtung werfen, waren wohl YouTube-Fans oder so, keine Ahnung.
Auf alle Fälle, der neueste Trend ist, was mir aufgefallen ist, wenn ich mit meiner Tochter unterwegs bin oder mit irgendjemandem, dass die Leute dann so Fotos von sich, Selfies machen und das dann so drehen, dass man im Hintergrund irgendwie zu sehen ist. Aber das kriegt man natürlich mit, weil die wahnsinnig lange brauchen und dann sehen die wahnsinnig bescheuert aus, finden das aber so kultig, so ein Foto, wo sie vorne so sind, die Kamera so unter mit dem Daumen auf einen zeigen, wenn man irgendwo im Hintergrund ist. Ist dir das auch schon aufgefallen?
Das ist mir auch aufgefallen. Fotobombing nennt man das. Fotobombing,
das finde ich wahnsinnig witzig, aber es strengt. Und dann bin ich mal kurz davor, die Leute zu fotografieren, wenn sie gerade so ausrichten und einen selber fotografieren wollten. Und das dann. Aber dann fängt man ja einen Selfie-Krieg an, der große Selfie-Krieg.
Das nennt man gar nicht Fotobombing. Fotobombing ist, wenn man sich in ein Selfie reindrängt. Ich habe einfach keine Ahnung, was die jungen Leute wollen. Siehst du, dieses gebührenfinanzierte Radio, das langsam kriecht in uns rein. Wir haben langsam keine Ahnung mehr, was die jungen Leute wollen.
Ich kenne auch, neulich schreibt mir einer auf Facebook ganz nett, ja, super, was du machst. Deine Musik, bla bla bla. Aber pass auf mit Jan Böhmermann, das soll eine Snitch sein. Und da habe ich gedacht, was ist denn eine Snitch? Oder Snitch, kennst du? Also Snitch.
Nee, das ist jemand, der dich bei der Polizei verpfeift oder sowas.
Aber das würdest du ja nie machen, weil als Polizisten würdest du mich nie bei der Polizei verpfeifen, oder?
Nee, doch? Weißt du, das ist das große Missverständnis, glaube ich, weswegen, an dem ich immer sehr profitiert habe, noch ganz langsam, das große Missverständnis, dem viele Leute erliegen, ist, dass sie mich für einen redlichen Typen halten, aber ich würde mich selber für einen der schlimmsten Kriminellen halten, die ich kenne. Ich weiß noch, es gab eine Schlägerei in der Grundschule, da habe ich mich, glaube ich, geprügelt mit Justus. Liebe Grüße, Justus, das ist mein Klassenkameraden, ein ganz netter Typ mittlerweile, wir haben noch ab und zu
inzwischen Kontakt, ein ganz angesehener Pianist.
Nein, ganz toll. Und dann haben wir uns geprügelt und ich habe gehört, dass der Lehrer reinkommt und ich bin aufgestanden und habe aufgehört, auf Justus einzuschlagen und dann hat der angefangen zu heulen und habe ich auch angefangen zu heulen, weil ich wusste, wenn wir beide heulen, dann muss der Lehrer erstmal entscheiden, wer ist wer. Und er hat mich gehauen, hat dann Justus gesagt und dann habe ich weiter geheult und hat der Lehrer gesagt, aber Justus, der Jan, der tut doch keiner Fliege was zu leid. Und
ja, du bist so einer von, ja.
Das ist so die Masche gewesen immer, weißt du?
Der tut doch keinem was, der hat doch so dünne Ärmchen und so, ne?
Aha. So, aber und jetzt unglaublich,
genau,
jetzt unglaublich stark.
Trödeltime mit Jan und Olli. Schnacken, stöbern, suchen, finden, tauschen, verkaufen. Community, Gemeinschaft, Tee trinken, kennenlernen. Ja. Trödeltime.
Ja, da sind wir wieder bei Trödeltime, unserer Lieblingsrubrik. Ich habe einen kleinen Aufruf, beziehungsweise ich brauche mal wieder Hilfe von unseren Hörern. Ich mache ja diese ganzen Einspieler und ich schneide manchmal so Sachen zurecht und das mache ich alles auf dem MacBook. Und ich habe ein altes MacBook Pro von 2006. Da fällt aber langsam die Tastatur ab, beziehungsweise da sind so viele Haschbrocken unter der Tastatur, dass man kaum noch tippen kann. Quatsch, Spaß beiseite. Es ist ein Popel. Das ist ein Popel, genau. Und da ist der Monitor geht nicht mehr und ich bin so unzufrieden mit diesem neuen Betriebssystem seit vielen Jahren schon. Ich mag das neue GarageBand nicht, weil das kompliziert ist. Ich mag die neue iTunes-Variante nicht, weil du nicht mehr richtig schön das ordnen kannst, weil es alles durcheinander ist und gleich Werbung aufpoppt oder das alles, das ganze, die ganze Maske, also das ganze Bild ist unansehnlich und ich finde, iTunes hat die Kontrolle über Stil verloren seit vielen Jahren. Mir macht es keinen Spaß mehr. Ich gehe nur noch ins Internet, wenn ich wirklich was machen muss. Früher habe ich mir Playlisten gemacht. Das bringt alles keinen Spaß mehr. Ich suche ein altes MacBook Pro mit einem Betriebssystem vor 2008, bevor diese ganze
doch scheiße. Ach, du ja, kannst es doch, also muss das ein altes sein? Kannst du nicht auf Neues drauf tun?
Wenn mir das einer sagt, wie ich auf, jetzt habe ich ein MacBook Air, das nervt mich auch, das ist auch irgendwie. Ich hätte gern dieses alte, schwere Teil mit der Tastatur, noch mit dem Monitor, der geht. Ich zahle dafür. Darf man das über? Das ist ja offiziell, wenn ich das jetzt, also.
Ich glaube, das darf man nicht sagen. Also,
egal. Zahlen, also, oder, obwohl, vielleicht kann mir einfach.
Egal!
Vielleicht kann mir einfach einer helfen. Also, und mir sagen, wo kriege ich das alte GarageBand her, das alte iTunes und so mit diesem alten Betriebssystem, wo das alles noch nicht genervt hat. Also das müsste aber schon 5 Jahre alt sein. Vielleicht hat das irgendeiner zu Hause noch im Keller stehen und sagt, das ist jetzt allgemein gut, weil ich muss ja auch neue Einspieler machen. Und das kommt ja auch der Sendung zugute, wenn jemand mir da helfen könnte.
Ja, mir hat mal ein Promi-Freund oder ein Promi-Bekannter erzählt, das ist tatsächlich wahr, dass Apple ab und zu an so Mega-Promis so Sachen, die neuesten Produkte verschickt. Die kommen dann in so einem ganz dezenten Päckchen an, ohne dass sie es bestellt haben, ohne dass man in Kontakt war oder sowas, kommt einfach so ein neues MacBook angeflogen, damit die Promis einfach das irgendwie, und ich wollte immer schon mal wissen, wie man eigentlich in diesen Verteiler reinkommt. Ich würde das jetzt nicht wollen, aber ich frage mich, wer da sitzt und dann entscheidet, der kriegt jetzt einfach ein MacBook geschickt von uns oder ein neues Handy oder sowas.
Ich würde mich ja schon freuen, wenn mir jemand mal einfach so anonym ein großer Fleischhersteller ein Mettbrot vor die Tür legt. Also einfach mal sich so aufwachen und dann liegt er morgen frisch ein schönes Mettbrot.
Mettbrot Pro.
Genau, mit Zwiebeln und schon gewürzt. Das würde ich super finden, ne? Weißt du, ich bin so bescheid.
Mettbrot Pro.
Wenn mir ein Mettbrot Pro einfach mal hinlegt als Promi, dann bin ich schon dankbar. Muss doch nicht mal ein MacBook sein. Wir müssen ein bisschen Musik machen. So, jetzt kommt erstmal ein bisschen Musik. Hier kommt was ganz Fleischiges für Sie. Hier kommt
Meatloaf von I Would Do Anything vom Mettbrot.
Oh, das geht aber lang. Okay, hier, viel Spaß.
Aber geil, komm, wir können das Intro noch voll quatschen. Läuft schon das Intro? Das läuft schon. Guck mal, ganz lange Ramp haben wir früher gelernt im Radio. Ramp Talk. Am geilsten war The Cure Lullaby, 60 Sekunden genau. Konnte ich immer eine ganze Geschichte darauf erzählen. Nervt die Leute wahnsinnig, wenn man die vorne voll labert.
Vor allem der Text ist so unlogisch geschrieben, dass man sehr lange braucht, bis man kapiert, was er meint mit I would do anything for love, but I won't do that. Was würde er nicht machen? Was? Hä?
Ja. Hören Sie mal rein, hören Sie mal selber.
I would do anything for love. But I won't do that.
Herzlich willkommen zurück bei Sanft und Sorgfältig. Jan Böhmermann, ölt schon mal die Stimme. Du bist echt ein guter Sänger. Das wurde ich auch in so einem Interview neulich gefragt. Das findest du doof, ne? Aber
ja, ich finde das scheiße. Das ist genauso, findest du dich auch doof, wenn Leute zu dir sagen, du bist ein guter Komiker?
Ja, ich
sehe. Bist du auch nicht. Hast du auch einen Job, mit dem du dich identifizieren kannst?
Komiker, man sagt ja Comedian.
Ich hab echt noch Propofol im Hirn.
Man sagt ja Comedian inzwischen. So. Mhm. Du bist also viele, es gibt auch Leute, die kennen aus dem Fernsehen, sagen, man ist ein Comedian. Ist aber auch mir inzwischen alles egal. Also darüber sehe ich noch Gedanken zu machen. Ich glaube, diese Eitelkeit. Du bist ein Sänger, du bist aber kein Musiker vielleicht oder so. Keine Ahnung.
Nein, ich habe auch keinen Bock auf diese Attitude. Ich mache das einfach, ich singe einfach. Wie Ina Müller habe ich auch damals gesagt, ich singe einfach gerne und ich fühle einfach den Soul. Weißt
wenn,
du
jetzt eine Band, wenn du jetzt eine Band gründen würdest und auf einmal so ernste Musik machen würdest, auch völlig Humor, also ohne zweite Ebene und so mit geschlossenen Augen und wirklich anfangen würdest, meinst du, das würde gut laufen? Als wenn als Moderator, Fall. Der so eine Platte macht jetzt?
Ich könnte mir vorstellen, dass ich zum nächsten Bundesvision Song Contest eingeladen werde, wenn es dann überhaupt noch einen gibt nächstes Jahr, wenn Luke Mockridge den Laden übernimmt. Luke Mockridge ist der Mann, auf den würde ich setzen.
Ist er wirklich der Mann, der das machen soll jetzt? Der Nachfolger
ich
von
glaube, ich glaube, ich glaube, Luke Mockridge, das ist der Mann, der wird ProSieben und Sat.1 retten. Ich finde, der ist humormäßig weit vorn, der kommt aus einer Showmaster-Familie, aus einer Entertainment-Familie. Sein Vater spielt in der Lindenstraße mit. Der wird ganz toll. Der hat auch einen YouTube-Account und das Gute ist, der
hat auch Twitter.
Der hat auch Twitter und der überfordert die Leute nicht mit Inhalten. Und vor allem zieht er sein Ding durch. Also das ist nicht so einer, der sich irgendwie von einem Team sagen lässt, wie eine Show zu laufen hat oder sowas, sondern der weiß einfach, was er will und das setzt er einfach um. Und das finde ich, das ist ein konsequenter Typ, ist ein konsequenter Showmaster. Und ich glaube, der ist 19 oder 21 oder so und ich glaube, der wird entweder in 2 Jahren verglüht sein oder der Megastar.
Halt ich habe so. Gestern tatsächlich das erste Mal zum Schlafen gehen oder so abends nochmal den Fernseher wieder eingeschaltet und da lief auf Sat.1 eine Kochsendung The Taste oder sowas mit Tim Melzer in diesem Frank Rosin und noch so einer Frau und noch so einem anderen Koch. Und dann ging es darum, dass es da irgendwie der große Löffel muss gefüllt werden. Irgend so ein Löffel, das ist alles muss
Peter auf Frankenfeld.
Ja, genau. Alles muss auf einen Löffel rauf, alle Geschmacksrichtungen und dann kriegt man einen Löffel im Mund und das muss muss irgendwie im Mund eine Explosion geben, also Geschmacksexplosion. Und dann war das, glaube ich, der zweite Teil. Und dann kam ein Porträt von jedem. Dann wurde nochmal Rückblick gemacht. Und bis die Sendung in Fahrt kam, sind schon 20 Minuten und 2 Werbeblöcke vergangen. Und da hat man einfach keine Lust mehr, sich das anzugucken. Ich finde, eine Sendung muss sofort in Gang kommen. Und das geht nicht mehr. Also, dass du dann irgendwie diese Rückblicke und hier und da und dann wird nochmal eine theatralische Musik, das ist irgendwie 2005 oder so. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Leute wirklich die Geduld haben und sich das noch alles reinziehen. Hast du Big Brother im Sommer geguckt? Oder läuft das noch?
Ich habe keinen Bock darauf.
Man hat sich ja gezwungen, weil man dachte, dann kann man darüber reden, aber ich habe einfach keine Kraft mehr, mir das anzugucken. Echt.
Nee, diese Konsequenz, die ich im Beruflichen jetzt anderen gegenüber, die muss ich auch mir gegenüber mal walten lassen. Ich muss mir einfach gewisse Dinge nicht mehr geben und ich habe einfach auch keinen Bock, immer am Handy zu hängen. Ich muss mal mein Handy weglegen, wirklich. Ja. Ich glaube, es ist echt ein Problem. Ich habe im Sommer gemerkt, ich bin zu oft am Handy, macht mich wahnsinnig.
Ich finde es gut, auch ein bisschen für meinen Job.
Ja, ich glaube,
und weißt du was, dann kann man, wichtig, ja, aber dann kann man halt mal nicht mehr über alles mitreden. Dann ist ja, das halt genau. Mal so, dann ist man halt nicht mehr immer im Tagesaktuellen, jedem kleinen Scheiß News und so hinterher. Das ist auch gar nicht schlimm, das sollen dann andere Leute machen. Man kann sich nicht mehr für alles
interessieren. Man muss auch nicht zu jedem Joachim Herrmann, der irgendwie Neger im Fernsehen sagt, irgendwas sagen. Das denke ich dann vor allem in dem Moment, in dem ich was dazu sage. Und als dann, wann war das, Dienstag oder Mittwoch, dieses Foto von diesem kleinen syrischen Jungen, der da in Bodrum am Strand angespült wurde und dann irgendwie eine Stunde später kam die Meldung, sie haben die Schleuser gefasst, da lag mir schon wieder quasi ein Tweet auf der Zunge, na, wenn sie die Schleuser gefasst haben, dann ist die Flüchtlingskrise ja gelöst, hurra, hurra, der Verbrecher ist festgenommen, dann ist ja alles in Ordnung, weißt du, aber das muss man, ich glaube, ich sollte einfach mal ein bisschen die Füße stillhalten, ich glaube, das
finde ich gut, Jan, komm auf meine
Seite,
glaube
ich nicht hin.
Komm auf meine Seite, alle 3 Tage auf die Facebook-Seite gucken und einmal am Tag morgens und einmal abends E-Mails checken, das reicht völlig. Mehr musst du nicht machen.
Ja, aber dann.
Und wenn was Großes passiert, dann kriegst du es sowieso mit. Dann hat dir 2 Minuten später, nachdem irgendeine berühmte Persönlichkeit gestorben ist, hat dir jemand eine SMS geschrieben. Wirklich, also das geht immer. Und es ist auch mal toll, wenn man es erst später erfährt. Wenn die Leute, weil das Internet, das ist wirklich meine Theorie, das Internet macht die Leute verrückt. Weißt du, was mich gerade? Ich habe jetzt gerade mal irgendwann wieder was gepostet. Weißt du, was mich wahnsinnig nervt? Welche Humorebene mich im Internet nervt? Diese Sprüche mit dem Bild drauf, das so ganz oft.
Memes.
So Leute, dann so, da darf man doch nochmal klatschen und da ist ja so ein bescheuertes Bild von Merkel. Oder der Zentralrat der Fliesentischbesitzer regt sich drüber auf und ist dann eine Familie am Fliesentisch. Und das posten die Leute so oft und denken dann, das ist kultig, geckig. Dabei ist das meistens einfach nur so, kein stärkerer Gag als ein T-Shirt mit Bier formt dir diesen schönen Bauch. Das ist so eine neue
das
Ebene.
Das steht für mich auf einer Stufe mit Leuten, die sagen, das Zeitalter der Ironie ist jetzt vorbei. In Deutschland hat das Zeitalter der Ironie nie angefangen. Ja. Ironie ist eine Kunstform, die in Deutschland noch nie stattgefunden hat. Wenn es ein Land auf der Welt gibt, in dem es nie genug Ironie geben kann, dann ist es Deutschland, das Land, das keine Ironie kennt. Wir sind kein ironisches Land, wir waren es auch nie. Und das Zeitalter der Ironie ist nicht zu Ende, weil es noch nie angefangen hat. Das ist dieser neue Friedrichshain-Schick, zu sagen, ja, aber hey, deine ironische Art, sei doch mal ernst.
Sei doch mal real.
Ja, ich will mal Haltung sehen. Weißt du, wenn ab und zu rutscht es mir ja auch raus, weißt du, aber das ist dann nicht dieser, ach, dieses Anlaufding und jetzt will ich mich da irgendwie, sondern dann ist es, da sage ich besser nicht zu, weil
reg dich nicht so auf, weißt du warum?
Ich glaube, die großen 5 machen eigentlich?
Ja, du bist sehr impulsiv, Jan. Das liegt daran, dass du heute...
Propofol
ist cool. Propofol. Ey, genau. Richtig schlimm im Radio. Ich höre ja viel Radio. Ich bin ein großer Radiofan geworden, seit wir selber eine Radiosendung haben. Und es gibt von LPG oder so eine von diesen Veganer-Bio-Scheiß-Fressketten so eine Werbung, wo so ein Typ genau wie Peter Fox singt, willkommen im Bio-Paradies oder so. Und das ist einfach so nervig, wenn dieser Typ, und das soll dann so hip sein, hippe Werbung sowieso. Jetzt machen sie mit so einem Tattoo-Model, macht er Berlin jetzt Werbung, so, wir sind nicht das Establishment seit 1973 oder so. Und dann ist da so eine Halstätowierte, um zu zeigen,
wir gucken nicht so ganz genau auf die Nieten am Triebwerk und so. Wir machen einfach mit Gaffertape das Ding fest. Egal, wir sind die Wilden in der Luft.
Das ist das Image, was man von der Luft... Das ist genau das Image, was jetzt gerade Air Berlin verkörpern will. Ich habe aber noch nicht eine halstätowierte Stewardess gesehen. Und ich fliege einmal die Woche mit Air Berlin oder so. Und dann machen die so auf, wir sind cool, wir sind wild, wir sind Friedrichshain. Eigentlich landen und wenn unsere Flugzeuge werden in Friedrichshain von so voll gepillten Assis gebaut, die dann irgendwie aus dem Berg heinkommen und dann fliegen die gleich los mit dem Teil. So irgendeine Art ist das irgendwie, was sie damit verkaufen. verkörpern wollen, ist aber Bullshit, wollen bloß wieder irgendwie zeigen, oh, das ist, ich hasse sowieso Werbeagenturen, ne? Überbezahlte Vollassis, ganz viel, mit schlechten Ideen, Nein. Ich habe einen,
liebe Werber, das ist Olli, nein,
liebe
Olli, nein,
Werber,
ich finde das
ja,
nicht.
Ihr feiert euch auf Ideen was ab, hier, Döner-Teller, mein
Versace.
Ding. Versace, ne? Den, wann haben wir den gebracht?
Lieferando
jetzt auf einmal,
ne? Vor eineinhalb Jahren.
Ich will mich jetzt ja auch nicht abfeiern, ne? Aber wie viel Geld ich wollte mal für Gard, für eine Haarspülung einen Slogan machen. Neues Spülen, neues Glück. Aber das ist vielleicht auch nicht so gut.
Du, mein alter Running Gag Megaspruch, Fußball ist wie Schach nur ohne Würfel, habe ich letztens in irgendeinem Strauß Innovationsladen auf ein Kissen drauf gestickt gesehen.
Okay,
wirklich
das kommt jetzt wieder so, als wenn wir uns abfeiern für unsere geilen Ideen. Was ich grundsätzlich meine ist, ich weiß genau, ich habe in meinem Leben einen Werbespot gemacht für Coke Zero, für ein Preisausschreiben nach Brasilien.
Ist aber ein Scheißgetränk. Ich trinke keine Cola, das ist scheiße.
Nein, und das war auch alles okay. Die Leute von Cola war cool und außerdem es gibt Fanta, es gibt auch noch Sinalco und Perry. Und
Afrikola, obwohl man das nicht sagen darf. Sondern man sagt
Afrop-Cola.
Nein,
von dem Rapper.
Das heißt nicht mehr Afrikola, das heißt jetzt... einfach Mensch-Cola. Menschen-Cola.
Cola-Menschen gibt's ja wirklich, die dann irgendwann vom Cola trinken, die Figur, die so also große Flasche kriegen. Aber die Sache ist die,
Wie heißt wollen wir die großen Fünf machen?
Ja, wir müssen jetzt Werbung machen, dann kommen die großen Fünf. Dann meinte, pass auf, bei dem Werbespot, den ich gedreht habe, meinte der Typ von der Werbeagentur zu mir, ja, schon ganz gut, was du machst, Olli, aber gib nochmal 20%. Und ich so, wie, ja, mal nochmal 20% mehr. Und da fühlte ich mich voll gedemütigt, weil ich schon immer versuche, dass es gut ist. Aber dann so, gib mir nochmal 20%, das ist so Werbesprache, das habe ich noch ganz merkwürdig. Gib
dann
noch
lernt mal 20. man das irgendwo bei der IHK, wenn man Leute motivieren will, dann sagt man, gib mal 15% mehr. Und wenn das noch nicht reicht, dann muss man den Turbo drücken, dann muss man sagen, gib mal 20% mehr und dann läuft der Laden.
Liebe Großindustrielle, liebe Unternehmen, wenn Sie möchten, dass ich Werbung für Sie mache, dann mache ich das, wenn ich den Spot selber kreieren darf, ohne dass da noch eine Werbeagentur dran hängt. Meldet euch, ich mache das Ganze den klar mit dem iPhone. iPhone-Werbung. Wieso
nicht? Ja, nein. Olli, nein, du darfst nicht in der öffentlich-rechtlichen Rundfunk-Sendung dazu aufrufen, dass Werbekunden, darfst du nicht.
Ja, das ist eine Satire-Sendung.
Aber wenn Sie mich buchen wollen, ich habe ja bisher noch gar keine Werbung gemacht. Ich bin völlig unbelegt. Ich bin extrem, meine einzige Bedingung ist, ich möchte mit einem Werbespot so viel Geld verdienen, dass ich nie wieder arbeiten muss. Dann mache ich Werbung.
Das möchte ich auch machen. Hier ist die große Satire-Show. Gleich kommen die großen 5 Fernsehpersönlichkeiten, die wir nicht vermissen. Jetzt gibt es erstmal einen guten Song. Such was aus, Jan.
Hier ist von Morrissey.
Hier
ist auf jeden Fall nicht Morrissey, sondern hier sind die Smiths. Die Smiths.
Mit Big Mouth Strikes Again. Ach so, Cemetery.
Nein, okay. Mit Cemetery Gate. Cemetery Gate.
This Charming Man.
Cemetery.
Come.
Nein, Cemetery Gate.
Ja, ja.
Ja, ja. Cemetery Gate.
Ja, ja. Da kannst du dich anmelden in deine Dinger, in deine Foren, da schreibst du irgendwas rein und dann geht es rum. Ja, und das ist halt die große Problematik, dass jeder Idiot kann sich da im Internet irgendwo über so einen Namen anmelden und kann da irgendeine Scheiße da reinschreiben, weil er zu Hause von der Frau auf die Ohren kriegt. Verstehst du? Und der kriegt dann noch Gehör.
Hallo, hier ist Radio.
Hallo, hier ist Olli Schulz und Jan Böhmermann. Hier ist Sanft und Sorgfältig. Wir sind zurück aus der Sommerpause, falls Sie die letzten Sonntage nicht genervt waren von Ihrem Radio. Ab sofort ist es wieder soweit. Es ist Zeit, vielleicht was anderes zu machen, wenn Sie diese Sendung nicht mögen. Wir sind wieder da und das Thema heute lautet Konsequenz und wir haben eine Liste, die großen 5, vorbereitet. Oliver, bitte spiel doch mal den Trailer ab.
Die großen 5, definiert von Böhmermann und Schulz.
Jawohl, da sind wir mit den großen 5 Fernsehpersönlichkeiten, die wir nicht vermissen. Auf Platz 5.
Auf Platz 5.
Bei mir, soll ich anfangen? Elmar Hörig.
Mhm.
Elmar Hörig.
Ist bei mir weiter oben.
Ist bei dir weiter oben noch sogar.
Mhm.
Elmar Hörig,
ja,
bekannt durch Facebook inzwischen, glaube ich, nur noch. Weil er da der zotige, rassistische...
Hat eine eigene Sendung bei Facebook.
Ist immer auf Sendung bei Facebook. Hat Sendung gemacht, die ich nur selten... Bube, Dame, Hörig hieß eine Sendung, das weiß ich noch.
Mit Barbara Schöneberger als Assistentin, der Durchbruch von Barbara Schöneberger.
War das, ne?
Ja, tatsächlich.
Ob er auch bei ihr einen Durchbruch hatte? Also
weiß man nicht, ich glaube eher nicht. Mhm.
Nee, ne?
Ist so Elmar Hörig der Prototyp des komplex beladenen Radiotypen, der es im Fernsehen halt nie geschafft hat. Letztlich so ein bisschen was wie wir, Nur halt andersrum. Die komplex beladenen Fernsehtypen, die es im Radio nicht nie so richtig im Radio haben.
Nie anerkannt werden von den anderen Radiomoderatoren.
Nee, genau. Ist ja auch wieder übrigens, der Deutsche Radiopreis, der Radiopreis wurde am Donnerstag verliehen. Seit 3 Jahren moderieren wir uns hier den Wolf. Gibt's mal vielleicht eine Nominierung oder sowas, dass wir da mal hin können? Nix, gar nix. Kein Nichts. Wir haben im Radio, die Radiowelt ignoriert das hier komplett.
Das liegt daran, dass wahrscheinlich im Gremium sitzt der Typ von 1 Live und den haben wir nicht immer gut dargestellt. Mit dem Musikchef. Ohne den gäbe es Kraftklub gar nicht, zum Beispiel.
Platz 5.
Ja.
Ja. Auf Platz 5 ist bei mir Eva Herrmann.
Eva Herrmann wäre bei mir weiter oben. Oh ja. Mensch, jetzt hast du mal einen Platz 2 geklaut. Eva Herrmann,
aber Eva Herrmann ist ein bisschen, was wolltest du sagen, Entschuldigung?
Eva Herrmann, bei der wirklich komplett die Festplatte formatiert wurde, was mir wahnsinnig leid tut, weil man hätte nie gedacht, dass die wirklich so irre ist und jetzt auf einmal, die liest jetzt die Nachrichten für so ein auch rechtsorientiertes, populistisches...
Für den Kopfverlag.
Ja, ich habe keine Ahnung genau, was das ist, aber ich habe mir 1, 2 Sachen angeguckt und ich habe gedacht, die kommt irgendwann wieder zur Besinnung, ist sie aber nicht, die zieht das Ding jetzt durch. Die Frau gehört an den Herd, ist ihre Meinung, das Eva-Prinzip, war, hat sie nicht das Arche-Prinzip oder Eva-Prinzip, ein Buch geschrieben, wo es darum geht, dass wir zurück zu den alten Werten müssen und auch jetzt hat sie, glaube ich, auch wieder beschämende Nachrichten über die Flüchtlingsprobleme
von sich gegeben. Ich frage mich, wenn die Frau an den Herd gehört, warum die dann an der Schreibmaschine sitzt, die Eva Herrmann. Also gibt doch 3 Mahlzeiten zu kochen, da kommt man doch normalerweise als Frau nach Eva Herrmanns Weltbild da eigentlich nicht viel mehr, außer vielleicht nur die Kinder zu wickeln oder in die Kita zu fahren, wenn man das verantworten kann mit seinem Gewissen. Auf Platz 4?
Auf Platz 4 bei mir ist der Zonk alias Jörg Dreger. Der immer aussah, als wenn da klebt noch irgendwas unten rum bei dem, der sich gerade unten nur mal mit dem Feudel durchgewischt hat und dann direkt die Sendung moderiert. Also oder auch so einer, der sagt, brauchst du ein Auto? Du brauchst ein Auto? Kein Problem, nach der Sendung verkaufe ich dir ein Auto. Der wirkte so unseriös mit seinem Jackett und allem drum und dran, dass ich den damals schon nicht getraut habe, dass der den Leuten, die gewonnen haben, wirklich das Geld auszahlt nach der Sendung. Der hatte sowas Du? Du auf Platz 4?
Auf Platz 4 ist bei mir Klaus Krüsken. Unvergessen in der, ich glaube, Sendung vom BR im Kinderprogramm. Achtung auf der Flipflop-Scheibe. Es war eine drehende Scheibe, da sind Kinder drauf rumgesprungen, mussten Fragen beantworten. Klaus Krüsken, Achtung auf der Flipflop-Scheibe. Ich weiß nicht, was er mittlerweile macht. Ich weiß nur, dass ich den Glauben in Klaus Krüsken verloren habe, als ich ihn auf immer in der BMW-Werbung gesehen habe. Ich glaube, es war eine BMW-Werbung. Und da habe ich gedacht, das kann ja wohl nicht wahr sein, dass Klaus Krüsken, damals schon als Kind habe ich das gedacht, dass dem so schlecht geht, dass er jetzt Werbung machen muss. Und da habe ich gesagt, Klaus Krüsken, tschüss, auf Wiedersehen.
Ich kannte den Typen noch nicht mal bis eben.
Klaus Krüsken.
Okay, würde ich mal googeln müssen. Bei mir auf Platz 3, Marlene Scharell oder so hieß die. War so eine blonde, gut aussehende Frau, die aber irgendwie immer nur so in die Kamera ging. War der Vorläufer von der, die mit Gottschalk zum Schluss Wetten, das gemacht hat. Wie heißt die nochmal? Die ich ja ganz cool finde.
Michelle Hunziker.
Michelle Hunziker, für die ich irgendwie, sympathisch finde. Aber Marlene Scharell oder Chanel oder so ähnlich hieß sie, glaube ich. Die hat auch so Sendungen, Artisten in der Manege und das war immer so dröge und ich glaube, so ältere Männer fanden das dann, ältere Männer haben ja dann, die gucken ja auch nur Ina Müller wegen Ina Müller, ist ja auch egal, wer da was ist. So, die haben ja dann so ein Fable, aber Marlene Scharell fand ich als Kind irgendwie immer unangenehm, weil immer nur die Reize dieser Frau hervorgehoben worden sind und nie irgendwas Inhaltliches. Ich weiß noch nicht mehr, Marlene Chanel, Scharell, Charlene Marell, keine Ahnung. Das ist meine Nummer 3.
Bei mir auf Platz 3 ist Elmar Hörig, haben wir jetzt eben schon was dazu gesagt. Und nochmal ganz kurz, Elmar Hörig hat wirklich den absoluten Verstand verloren. Was der bei Facebook raushaut, ist wirklich, da weiß man wirklich nicht, was das ist.
Ja. Es ist wirklich sehr, sehr merkwürdig. Jetzt kommt meine Nummer 2, ich will es nicht mehr ändern, ist bei mir Eva Herrmann. Wobei ich eine Zeit hatte, wo ich dachte, warum wird dieser Frau nicht mal geholfen? Warum nimmt die nicht mal ein guter Freund zur Seite und sagt ihr mal, ey, du bist da gerade echt auf einem extremen Holzweg gelandet. Von wem lässt du den ganzen, ob die Gehirn gewaschen wurde oder so? Ich habe keine gesicherten Informationen. Eva Herrmann, rest in peace, auf Platz 2 bei mir.
Auf Platz 2 bei mir ist Dagmar Berghoff. Habe ich nie verstanden, warum da so ein Megakult um eine Nachrichtensprecherin gemacht wird. Auch bei Jan Hofer und Jens Riewer, warum die in irgendwelchen Quizshows auftauchen, deren einzige Qualifikation ist, das einen Text vorzulesen, der nicht von ihnen ist und dabei nicht zu sabbern 15 Minuten lang. Und ich glaube, dass ich habe das nie verstanden, warum Dagmar Berghoff so megamäßig abgekultet wurde 15 Jahre lang. Ich glaube, weil sie die erste Frau war, die Nachrichten gesprochen hat.
Weil sie höflich war.
Wahnsinn. Ja, aber das reicht nicht mehr. Heutzutage.
Ja, aber Dagmar Berghoff
höflich und krass sein.
Ja, die hätte ich weiter. Also Dagmar Berghoff weiß ich nicht, ob man die so weit oben
einsetzt. So weiter unten. Ich finde die ja nicht scheiße oder sowas. Ich habe es immer noch nicht verstanden, warum die überall war.
Da kannst du ja, die können wir gerne in unsere Sendung einladen. Ich glaube, die hat doch einige die Nachrichten gelesen.
Ich glaube, die kann tolle Geschichten erzählen.
War die mal am Playboy?
Nein, natürlich nicht. Dagmar Berghoff ist zu einer Zeit jung gewesen, als der Playboy noch gar nicht gewagt hätte, Fernsehansagerinnen oder Nachrichtensprecherin nackt abzudrucken. Auf Platz 1 bei dir, der größten Fernsehentertainer, Fernsehpersönlichkeiten, die wir nicht vermissen.
Karl Moik, ist er jetzt eigentlich noch am Leben? Das weiß ich nämlich nicht. Aber den fand ich damals schon. Ist er gestorben gerade oder so? Sorry.
Ja, er ist gestorben. Kannst du nicht machen. Kann man das sagen, dass man jemanden nicht vermisst, wenn er gestorben ist? Das macht man eigentlich nicht. Selbst wenn man jemanden richtig scheiße findet. Obwohl Hitler zum Beispiel. Hitler würde ich sagen, vermisse ich nicht. Persönlich vermisse ich nicht.
Gar nicht?
Stalin muss ich nicht haben. Hitler vermisse ich nicht, Stalin vermisse ich nicht. Aber Karl Moik kann man nicht sagen, dass man den nicht vermisst.
Weißt du, wer mich auch nicht, dann sage ich noch, wer mich nicht vermisse. Weil ich bin auch mal, ich fand Ilja Richter immer wahnsinnig hektisch. Der hat Disco moderiert. Ilja Richter, der jetzt Theater macht und auch Hörspiele spricht und das auch alles
in
sehr
Berlin,
gut
kann. Boulevardtheater.
Ja, und der ist auch bestimmt kein, aber diese Disco-Hitparade, dass wir so, hallo, ja, hier bin ich, hier Richter, und jetzt kommen hier Superstars heute und so, ne? Und dann war dieses Spot an, das war so sein Trademark. Und ich weiß, dass ich als riesiger Musikfan mich immer gefreut habe, wenn die ZDF-Hitparade lief mit Dickschwanz, Dieter Hildebrand, wollte ich schon sagen, nee, wie heißt der nochmal, oh Gott.
Dieter Thomas Heck,
genau. Und wenn der das, ja, hier Leute, jetzt kommt Klaus Lage mit 1000-mal berührt und so, fand ich gut, aber Ilja Richter, der hat mich damals nervös gemacht. Weiß ich jetzt noch. Dann Karl Moik versus Ilja Richter. Karl Moik war aber für mich schon immer so, das war so altes Deutschland. Das war so, ja, der hat auch dieses Ding gebraucht mit den Spaghettifressern. Jetzt kommen jetzt die Spaghettifresser hier rüber oder ja, da, keine Ahnung. Ich mochte die Art, diese Mentalität. Ich hab sowieso auch der blaue Bock. Ich glaube, dass Dings ein super Typ war. Wie heißt der nochmal, der den moderiert hat?
Heinz Schenk. Spätestens seit dem Film mit Habe Kerkeling, fantastischer Typ. Lass mich ganz kurz meinen Platz 1 nochmal sagen.
Ja.
Andreas Türk ist, glaube ich, zu Unrecht wegen irgendwelcher sexueller Belästigungsgeschichten PR-mäßig, so Kachelmann-mäßig von der Bildfläche verschwunden, obwohl er, glaube ich, nie verurteilt wurde.
Nee, Kachelmann ist meine Nummer 1.
Nein, okay. Auf gar keinen Fall. Ich, ganz ehrlich, ich habe wirklich keinen persönlichen Kontakt, aber Kachelmann, wirklich, ich finde das megamäßig. Der ist wirklich Kill Bill-artig, räumt er gerade hinter sich auf. Der geht den ganzen Prozess rückwärts. Wirklich wahr, das ist schon ganz schön geil. Und der stirbt erst, auch wenn er 120 wird, wenn er jeden verklagt hat, der ihm Unrecht getan hat und die Klage gewinnt. Das finde ich total geil.
Okay, und die Begründung, warum du Andreas Türk nicht vermisst?
Nee, weil er, abgesehen von dieser Nummer, wo ihm Unrecht getan wurde, immer ein unglaublich schlechter Moderator war, der seine Gäste und die Leute, die in der Sendung waren, abgrundtief verachtet hat. Und zwar über Körpersprache, wie er mit umgegangen ist und wie die ganze Sendung formatiert war.
Kurzer Flash noch, 3. Vermisst du Schreinemackers?
Nee, hab mir zu viel
vermisst geheult. Vermisst du, Ricky? Den Moderator?
Nee.
Ricky?
Warum? Vermisst du Nils Ruf?
Ja. Der wäre mir deutlich lieber als. Ja, klar. Da ist wenigstens was los, wenn Nils Ruf was macht im Fernsehen. Da wird auf alle Fälle drüber geredet. Also bei Ricky oder so, da ist nichts los. Vermisst du Mola, also Adebisi?
Ja, den vermisse ich auch, ja. Vermisse ich auf eine Art, auf so eine komische, weirde Art vermisse ich den auch, ja.
Und vermisst
Gundes
du...
Gundes Sambo?
Nie gehört. Das klingt wie eine Fleischwurst aus Oldenburg.
Ja.
Wir müssen Musik machen. Vermisst du...
Ja.
Ja. Nimm mir noch schnell ein...
Vermisst du eigentlich Olli Schulz? Der ist auch lange nicht mehr im Fernsehen aufgetaucht.
Ja, der soll aber bald zurückkommen. Aber das war...
Nee, kann ich mir nicht vorstellen.
Ich glaube, das wird
nichts. So doof wird er nicht sein.
Ich glaube, das wird nichts.
Nee, glaube ich auch.
Und vermisst du...
Erstmal Musik.
Nimm mir noch einen, den du vermisst, den du nicht vermissen würdest, der aktuell im Fernsehen noch ist.
Oh... Ich finde diesen Jan Böhmermann, der da bei ZDF Kultur läuft,
dünne Blässe,
ist ein abgehobener Schnösel. Finde ich furchtbar.
Den ja, und Oliver Geissen, würdest du den vermissen?
Auf jeden Fall nicht, nee.
Okay.
Dann also bestimmt ein netter Typ, menschlich und so, menschlich ganz nett, aber beruflich, nee, danke.
Hallo, na,
haben Sie Krebs? Ja, Mensch, dann kommt hier Nena, 99 Luftballons. Mit dem Lucia Mader Kinderballett.
So, jetzt machen wir noch Musik und dann ist hier Endspurt heute bei Sanft und Sorgfältig. Langsam kommen wir in Fahrt, wir sollten die Sendung für übernächste Woche gleich aufnehmen, Jan. Jetzt kommen wir langsam in Fahrt.
Nein, ich bin auf Propofol.
Ich würde mit dir, was ich mit dir machen würde, wenn ich dich betäuben würde auf Propofol, ne?
Nee.
Du würdest meine Füße so sauber machen. Dafür. Denn ich würde dein Mund wird so nach Fuß riechen.
Mach Musik. Hier ist Musik.
Mach mal, sagen wir nochmal Tschüss. Passt der Fuß in deinen Mund eigentlich? Mach mal auf.
Nein.
Mach mal auf. Oh, der passt.
Oh.
So tief.
Oh.
Weißt du, wieso dich meine Schläge treffen? Du führst mit der Schulter. Und wenn sich deine Schulter bewegt, dann sehe ich das. Du wirst schnell und direkt nur mit Chi. Das Resultat ist Power. Chi. Power. kann niemals erfolgreich sein ohne eine Überraschung.
Ja, und wir sind die große Überraschung heute. Wir sind zurück aus der Sommerpause, sanft und sorgfältig. Mit Bömi Böhmermann und meiner kleinen Persönlichkeit. Eine ganz kleine Persönlichkeit.
Nein, du bist eine große Persönlichkeit im Körper eines kaputten Mannes.
Mm.
Was trinkst du da?
Wasser. Tatsächlich.
Das ist aber gesund, wirklich.
Hab ich heute geschmatzt mehr in der Sendung eigentlich?
Nee, gar nicht. Nur wenn du Konsequenzen gesagt hast.
Ja, Konsequenzen ist nicht mein Wort. Jan, was für Konsequenzen wird diese Sendung heute haben für uns?
Also ich glaube, Jürgen König und ich werden uns aussöhnen. Das ist das Erste. Wir sind, weißt du, wenn Männer sich streiten, man haut sich mal auf die Fresse und dann im Nachhinein ist auch alles wieder gut. Ich glaube, das wird passieren. Ansonsten werden wir, glaube ich, die Stelle, wo ich kurz sage, wo du dann sagst, die Leitung ist unterbrochen, wo ich sage, es gibt keine rassistische Sprache, sondern es gibt nur Rassisten, die Sprache benutzen. Das ist eine Sache, die, glaube ich, von vielen, weil das ist die gleiche Argumentation, wie es gibt nämlich auch keine sexistische Sprache. Es gibt nur Leute, die sexistisch sind und Sprache benutzen. Und es gibt einen großen Unterschied zwischen der Welt der Kunst,
ja,
in der nicht so ist, wie es wirklich ist, und der wirklichen Welt. Also ich sag mal, wenn ich vor einer brennenden Flüchtlingsunterkunft stehe und scheiß Ausländer rufe, ist das in keiner Form irgendwie ironisch zu brechen. Es gibt aber, ich sag mal, wenn man in einem Theaterstück steht,
ja,
und da jemanden spielt, der vor einem nicht vorhandenen Flüchtlingsheim steht, was nicht wirklich brennt, und scheiß Ausländer ruft, dann tut man was anderes als die Wirklichkeit. Dann hat man vielleicht einen Auftrag. Und das ist im Rahmen der Kunstfreiheit, sind es Dinge, die möglich sind, sein müssen. Weil die Freiheit wird von allen Seiten beschnitten, auch von der, die vermeintlich die gute ist. So ist es nun mal. Ja? Ja?
Fand ich ein sehr gutes Statement. Da gibt es nichts hinzuzufügen. Jan, ich glaube...
Doch, kann man was hinzufügen. Zum Beispiel sowas wie Quatsch, stimmt nicht.
Ja, ich bin auch so ein bisschen, die Sache ist die, dass wir jetzt aus der Sommerpause zurück sind und ich glaube, ein paar Leute wir haben ja tatsächlich ein paar Hörer, die diese Sendung regelmäßig hören und die haben sich wahrscheinlich gefreut, dass wir zurück sind und sind jetzt erstmal enttäuscht, weil erwartet man ja gleich so eine Explosion am Anfang. Und das fällt mir immer auf, egal welche Sendung aus der Sommerpause kommt, am Anfang, das ist aber schwach, die haben alles verloren. Man muss sich natürlich erst wieder in das Leben eingrooven. Jetzt haben wir wieder eine regelmäßige Kontaktsendung, also jede Woche müssen wir jetzt hier so, das heißt, ich habe mich diesen ganzen Sommer so vom Internet ferngehalten. Werde ich jetzt wieder anfangen? Guckst du eigentlich gerade Serien?
Nee, ich habe gehört, ich sollte mal Suits anfangen. Ich freue mich auf den zweiten Teil von Fargo, der kommt demnächst. Homeland geht ja auch wieder los. Dann kommt die neue Staffel Family Guy demnächst. Ich bin gerade, ich glaube, bei Staffel 28 von Cops, das gucke ich auch immer.
Cops ist super, gucke ich auch gerne.
Ja, ich habe wirklich letztens mir einfach mal Just for Fun I Am Caitlin angeguckt, eine Folge. Das ertrage ich leider wirklich überhaupt nicht. Weil ich finde schon die Kardashians nicht auszuhalten, aber dann diese...
Ich weiß nicht mal, was das ist. Was ist das denn?
Das ist die Bruce Jenner-Transformation zur Frau... Nummer, der Schwiegervater, Stiefvater von Kim Kardashian hat sich umoperieren lassen mit einem Spätberufener. Spätberufene. Sorry, I'm not. Es gibt natürlich, meine Sprache beleidigt wieder.
Ich gucke gerade, Sense8 von den, ich glaube, Wachowski-Brüdern, die Matrix
Wachowski
gemacht haben. Heißen die so? Die haben Matrix gemacht. Die ersten beiden Folgen muss man sich ein bisschen reinquälen. Aber ab der dritten Folge fängt es an, sich alles zu öffnen. Hat was von Lost, ist so eine Mystery-Serie. Sense8 ist mein Tipp. Also ich habe erst 4 Folgen gesehen.
Wirklich?
Gefällt mir gerade fantastisch. Also jetzt gerade 4. Folge gesehen.
Bei Netflix, ne? Bei Netflix,
Leute. Bei Netflix gibt es gerade. Da gibt es auch übrigens ganz tolle Dokumentationen, die ich gesehen habe. Die Nina Simone-Doku, eine der besten Soul-Sängerinnen aller Zeiten.
I'm Chris Farley.
Habe ich auch gesehen, super.
Fandst du gut, ne?
Super, fand ich total super.
Was für ein krasser Typ, aber ich meine, wer hätte das gedacht, dass der fette Typ sich so jung kaputt macht, ne? Wer hätte das gedacht?
Der hat sehr exzessiv gelebt, aber es ist ja bei vielen großen Komikern gewesen. John Belushi zum Beispiel auch, der mit 31 an einer Mischung aus Heroin und Kokain gestorben ist im Hotelzimmer. Das ist nun mal auch so eine, oder es gibt noch jemand anders, dessen Name nicht einfällt, ein Stand-Up-Comedian, der sensationell gut war. Gute Dokumentation, die ich gesehen habe. Eine Sache kann ich auch noch mal kurz sagen. Ich habe vor ein paar Wochen gesehen, diese tolle Doku über Nick Cave. Nick Cave, der leider...
Ach so, hast du mir schon erzählt. Ja,
die eine tolle
Doku. Mit seinem Sohn, wie furchtbar.
Ja, und dann, ich habe 3 Tage, 4 Tage, bevor diese schreckliche Nachricht kam, dass einer seiner Söhne tödlich verunglückt ist. Und ich möchte an dieser Stelle ganz kurz einmal meine komplette Verachtung der Bild-Zeitung nochmal ganz kurz unterstellen, beziehungsweise zum Ausdruck verleiten. Weil die Bild-Zeitung hat das gebracht, Sohn von Nick Cave tödlich verunglückt. Und darunter konnte man abstimmen zwischen, ist mir egal, ja, krass, scheiße, öde oder sonst was auf der Seite der Bild.de. Und ich hasse die Bild-Zeitung. Ich werde alles versuchen, um diese Zeitung schlecht zu machen. Für so eine Sachen einfach. Tut mir leid. Ich habe meine komplette Verachtung. Ich habe also alles ganz verloren.
Ehrlich, ich finde die Bildzeitung eigentlich, nein, ich finde die Bildzeitung eigentlich ganz gut.
Ich weiß, Jan, weil du aber auch immer noch mal willst mit Kai Diekmann abfeiern oder so. Aber alleine nein. Dafür, für sowas und ein schäbiges Verhalten, wo ich keinen Respekt für habe, kann ich kein gutes oder auch ironisch gebrochenes gutes Wort noch mal über diese Zeitung sagen. Ich finde, die sollten auf alle Fälle an ihrem Online-Portal deutlich noch mal arbeiten und vielleicht nicht nur irgendwie die ganzen Einzeller bedienen, sondern vielleicht irgendwann mal wegkommen aus diesem Image. Ich meine, Kai Diekmann ist doch vielleicht gar nicht so ein dummer Typ. Warum muss er dann so für dumme Leute nur irgendwie schreiben beziehungsweise sowas zulassen? Ich fand's ganz schrecklich. Da habe ich einfach als Vater keinen Respekt vor, wenn jemand abstimmen darf darüber, wenn jemand tödlich verunglückt ist, was man davon hält. Und leider habe ich diese Rubriken, die man abstimmen konnte, nicht mehr da. Ich fand's ekelhaft. So. Da muss ich ja kurz mal sagen, sorry.
Weißt du, du kennst ja das Prinzip unserer Sendung. Wenn du was scheiße findest, dann finde ich das gut.
Ja, man kann aber auch mal, bei ein paar Sachen kann man ja auch mal. Ja, okay.
Wir finden beide die Bildzeitung scheiße, das wissen glaube ich, aber auch die Hörer.
Das wissen die Hörer. Die Hörer wissen auch alle, dass wir Nazis scheiße finden und also generell, das muss man alles gar nicht sagen. Das ist auch recht.
Kann man nicht einfach gewisse Dinge voraussetzen zum Beispiel? Also wenn wir uns mit dem Thema Joachim Herrmann und Roberto Blanco auseinandersetzen, kann nicht der Hörer da draußen voraussetzen, dass wir weder Nazis sind, noch irgendwelche Absichten haben, irgendwas zu verharmlosen, sondern dass wir Dinge einfach versuchen, auf das Tablett zu stellen, auf das es gehört, um damit weitere Diskussionen auszulösen. Das ist unser Job. So.
Es ist du vorbei. Du weißt, wenn diese Musik kommt,
es ist vorbei.
Jemand stiehlt die Show. Jemand stiehlt die Show. Wieder emotionaler Ausbruch am Ende gewesen. Liebe Radiofreunde, sanft und sorgfältig ist zurück. Wir werden uns noch optimieren, verbessern. Die nächsten Wochen werden spannend. Ja, wird es wirklich besser?
Die nächsten Wochen werden wir über die Zukunft dieser Sendung entscheiden. Schaffen wir den Break? Schaffen wir den Break-Even? Oder jumpen wir den Shark? Übrigens, ich finde, Banksy hat mit seinem fucking Dismaland den Shark gejumpt. Dismaland ist wirklich, das war Banksys... Das Stück, was er nicht hätte machen sollen. Aber das ist vielleicht eine Sache für nächste Woche.
Darüber können wir nächste Woche können wir rüberreden über Sachen, die den Shark gejumpt sind, haben. Du, das
ja,
war.
Jan, dann jumpen wir nächste Woche mal den Shark, ja?
Das war schön, wieder mit dir zwei Stunden Sendung zu machen.
Propofol hat diese Sendung möglich gemacht, ganz ehrlich.
Ja, und ohne Nikotin.
Ich habe die ganze Zeit eine extreme Erektion, also wirklich zwei Stunden jetzt, extreme, harte Erektion. Das ist eine Nebenwirkung. Und ich blute aus dem Ohr, ach Mist.
Und das eine Bein ist blau angelaufen. Und die Zähne fallen raus. Und die Haare sind dünn.
Bis nächste Woche. Ja. Machen Sie es gut. Schönen Sonntag noch.
Ihnen auch, ne?
Schöne Arbeitswoche. Dir auch, ne? Alle müssen arbeiten.
Jan, dir auch einen schönen Sonntag, ne?
Weißt du, was ich gemacht habe, nachdem ich bei der Magenspülung war? Ich habe mich eine Stunde lang mit meinem Arzt unterhalten und habe die Kassenpatienten draußen warten lassen.
Weil er gerne mit dir quatschen wollte?
Ja, weil wir einfach gequatscht haben. Und dann ich wusste einfach, ist doch nett, kann man noch machen. Und die haben gewartet.
Was ist dein Promi-Bonus, hast du ausgespielt, ja, ne?
Immer so ein sympathischer Move zum Ende hier. Bis nächste Woche.
Promi.
Tschüss.
Radio 1. Sanft und sorgfältig. Mit Olli Schulz und Jan Böhmermann.